Hallo David.
Hallo Robert.
Wir sind hier in neuem, obwohl, könnte man es sehen, wir können ja mal gucken auf Social Media, wir sind in einem neuen Studio, was aber aussieht ein bisschen wie das alte von einer Einräumung, würde ich sagen.
Einräumung. Ja, also vielleicht klingt es auch ein bisschen anders, wissen wir noch nicht.
Es fehlt noch ein bisschen Dämmung, haben
unsere Podcast-Produktion ist umgezogen, aber das Wichtigste ist, Martin hat 2 Wochen Urlaub. Finde ich ein Unding?
Der ist krank.
Ach,
und dann
krank.
Hat er auch noch Urlaub. Kennst du diese Menschen, die das auch verlängern, noch so mit krank vorne dran?
Ja, aber das ist doch Schwachsinn.
Das ist unser Martin.
Als wenn der krank wäre. Der sitzt den ganzen Tag im Raum und hat Kopfhörer auf. Wie sollst du denn da krank werden?
Ah, ja,
ist ja Quatsch.
Ja, stimmt. Ohrenkrank,
das kann sein.
Tiefe Ohrenentzündung.
Ja, zu viel unseren Podcast gehört. Letzte Woche waren die Leute übrigens begeistert, die Kommentare jetzt mal lesen müssen zu unserer Musikfolge.
Gehst du davon aus, dass ich da gar nichts mitgekriegt hätte?
Weil du immer sagst, du liest keine Kommentare.
Auf YouTube.
Ah ja.
Auf Instagram beantworte ich alles, was ich bekomme.
Ja.
Auf Discord sagt mir Gina immer auch, wie die Stimmung gleich ist. Hatten auch ganz viele Spaß, haben noch ein paar Songs dazu gesteuert, die noch so gefehlt haben aus ihrer Sicht. War aber auch cool, hat Spaß gemacht.
Ja, ich habe es mir angehört hinterher auch nochmal. Martin hatte ja dann so ein paar Songs reingemacht und dann dachte ich so bei vielem, ich hätte mich als Zuhörer wahrscheinlich beschwert, weil es ganz oft so ne gewesen ist. Aber die Leute haben es gefeiert. Aber wahrscheinlich auch, weil der Vibe gut gewesen ist.
Gefanboyt haben wir.
Wir haben gefanboyt. Also ab jetzt jede Woche einen Song, den wir einsingen.
Ja?
Ja.
Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Schmeiß einfach deine Sorgen über Bord. Wie lange ziehen wir es durch?
Gar nicht weiter. Ich kenne den Text ja nicht.
Und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir, egal von welchem Ort.
So.
Darf ich noch? Probier's mal.
Bitte nicht. So, was hast du? Du solltest dich entschuldigen. Bei mir?
Oh, nicht viel Geld. Sind wir da schon an der Stelle? Entschuldigen, ich habe letzte Woche gedeadnamed. Das macht man eigentlich nicht und ich habe es völlig vergessen. Es ging um Schiff und Menschen, die über Bord gehen und habe gedeadnamed. Der richtige Name ist Lana Kaiser. Und ich will jetzt natürlich nicht wieder sagen, auf wen ich mich beziehe, weil es wäre deadnaming. Und es war mir so präsent im Kopf, dass ich ja einfach den damals auch durch den in die Medien genommenen Namen ganz viel genommen habe. Eine Person, die bei Deutschland so den Superstar bekannt geworden ist. So.
Ah.
Ja, und da habe ich voll gedeadnamed und war mir dessen null bewusst. Wollte ich mich einfach an der Stelle mal einordnen, weil das ist ja was ich eigentlich auch gar nicht machen möchte. Du guckst jetzt selber so, weil ist ja auch nicht so
ich
klar gewesen.
Nicht.
Ja, wurde ich auch darauf hingewiesen. Dann war ich so, stimmt, da war was. Hatte ich aber einfach nicht mehr auf dem Schirm. So, das habe ich mal eingeordnet.
Ich habe ein ganzes Video über die Person gemacht und habe sie dann durchgehend gedeadnamed, fällt mir gerade auf.
Vielleicht guckst du mal in die Kommentare unter das Video.
Ja.
David, ich habe noch was für dich, pass auf. Ich sag dir, ich habe sie mitgebracht. Pass auf, ich habe ein Buch geschenkt bekommen.
Ja.
Als Hardcover-Version und als Softcover. Dann dachte ich mir, komm, bringe ich David doch das Softcover mit.
A List of Movies.
Vielleicht ist das was für ihn von Sebastian Warnsmann. Der hat dieses Buch veröffentlicht, da sind quasi seine Lieblingsfilme drin. Aber du wirst sagen, und ich glaube auch, wenn man so durchschaut, das ist, sage ich mal, einfach gehalten. So die Bewertungen, was er über die Filme hält, ist eher wie so ein Konglomerat an Meinungen und Kritiken von dieser Person.
Ah.
Hat mir aber geschrieben, denn er macht an der Aster-Lounge in Hamburg, wenn ich mich richtig erinnere, regelmäßig das Filmquiz. Und ich dachte, weil du Filmquiz-Fan bist, hinten ist auch noch ein Film. Quiz drinne. Die Fragen sind auch nicht besonders schwer. Komm mal her. Komm, wir machen schnell hier. Ich stelle dir eine Frage.
Ist da Filmquiz drin?
Da ist ein Filmquiz hinten drinne. Hier, pass auf. Welcher dieser Hollywood-Schwergewichte hat bereits, Achtung, für seine schauspielerische Leistung einen Oscar gewonnen? Samuel L. Jackson, Harrison Ford, George Clooney, Johnny Depp oder Tom Cruise?
Ah. Nochmal, lies mal nochmal vor.
Samuel L. Jackson.
Hat keinen gewonnen.
Harrison Ford.
Hat keinen gewonnen.
George Clooney.
Hat Clooney? Nee, Clooney hat keinen gewonnen.
Johnny Depp?
Tom Cruise hat auch keinen gewonnen.
Also richtig ist George Clooney und der hat doch für diesen Film, der einfach nur der Name einer Person. Wie hießen?
Du meinst, nee, dafür hat er keinen Schauspiel-Oscar bekommen.
Der Regie-Oscar?
Nein. Du meinst Michael Clayton?
Ja.
Dafür hat er keinen Oscar gewonnen. Dafür hat er vielleicht einen Produzenten-Oscar bekommen. Das kann sein. Aber einen Schauspiel-Oscar hat keiner der Darsteller.
So. Oh, die Frage war ja Hollywood-Schwergewichte, ne?
Ja.
Da stand nicht das für Dings, ne?
Nicht für Schauspiel, genau. Das kann sein, dass es
Oscars ausgezeichnet in der Kategorie bester Nebendarsteller für Syriana.
Ach, Syriana, stimmt, der hat Syriana bekommen.
Da habe ich auch wirklich, weil ich bin durchgegangen und die Fragen waren alle nicht schwer.
Ja.
Jetzt habe ich tatsächlich eine. Willst du noch eine?
Ja, mach mal noch eine.
Das sind ja unterschiedliche Kategorien. Es gibt auch Multiple Choice oder eben ein Punkt. In welcher dieser Action-Klassiker, naja, okay, das, wenn die Frage so losgeht, David, jetzt ist Druck. In welchen dieser Action-Klassiker der 90er Jahre spielt Nicolas Cage die Hauptrolle?
Ja.
The Rock, Fels der Entscheidung.
Ja.
Con Air.
Ja.
Face Off.
Ja.
Demolition Man.
Nein.
Last Action Hero.
Nein.
8 mm.
Ja.
Richtig, Multiple Choice war das.
Okay.
Willst du noch einen?
Ja.
Welche Filme inszenierte der Master of Disaster Roland Emmerich? 2012, The Day After Tomorrow, Armageddon.
Armageddon hat er nicht inszeniert.
Richtig.
Ich habe gestern tatsächlich ein Video gesehen, weil ich darf noch nichts verraten. Ich habe eine Koop mit einem Produzenten von einem Film. Da gibt es demnächst was zu Roland Emmerich. Da wird auf meinem Kanal noch eine Ankündigung zukommen. Und da hatte ich die Möglichkeit, Fragen an Roland Emmerich zu stellen. Und ich kann schon mal sagen, Roland hatte nicht so richtig Lust, die Fragen zu beantworten. Und ich saß gestern da und dachte, was mache ich denn jetzt mit dem Material, was ich da geschickt bekommen habe? Ich werde das demnächst hier nochmal erzählen in einer der kommenden Folgen, weil im November startet das und dann kann ich euch mehr dazu erzählen.
Da hast du schon mal ein bisschen Werbung gemacht. Ey, die Fragen, die ich hier so sehe, die kannst du alle beantworten.
Ich glaube ja, nur das mit George Clooney nicht.
Hat er wirklich einen rausgeholt?
Habe ich echt nicht gewusst.
Wie heißt der Sklave in Django Unchained, den Dr. King Schulz und Django vorgeben, von Schurke Calvin Candy kaufen zu wollen, um gleichzeitig Djangos Ehefrau Broomhilda zu retten? Okay, das hätte ich auch nicht gewusst. Samson, Eskimo Joe oder D'Artagnan?
Wie nochmal?
Samson, ja? Eskimo Joe oder D'Artagnan?
Samson, oder?
Nee, Eskimo Joe. Steht aber auch als Anmerkung, eine zugegebenermaßen harte Nuss und daher etwas für irgendwas. So, hier bitte. Die A-List of Movies.
Okay.
Viel Freude. Die Version kostet 19 Euro, ist also hier unter 30 Euro geschenkt.
Sebastian hat hier einfach Kritiken geschrieben.
Ich glaube, ja. Ich habe ein bisschen durchgeblättert. Ich habe zu Hause die Hardcover-Version und da hat mir auch Andrea David, kennst du Andrea David? Die macht Szene um Szene die Welt. Allerdings, da hat sie dir auch den zweiten, hat sie mir mal geschickt. Ich habe den ersten, jetzt hat sie mir den zweiten Band geschickt. Und bei uns liegen die immer auch für Gäste auf Toilette, weil das so gutes Blättermaterial ist. Und ja, das sind quasi so Filmbücher für, wenn du möchtest, nimm es gern mit. Ich dachte mir, du bist der richtige Mensch dafür.
Dankeschön, Dankeschön.
So, und damit herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. So, schauen wir gleich mal für alle, die sagen, oh, es wird kühler draußen, wir haben Spooky Season, es regnet, was kann ich gucken? Für euch erstmal der Servicebereich. Diese Woche, liebe Leute, startet After the Hunt im Kino mit Julia Roberts. Wir wissen, David liebt sie über alles. Ich gucke den Film erst am Donnerstag regulär im Kino, weil ich in München war, als der Presse gezeigt wurde. David hatte auch anderweitig im Baumarkt zu tun und konnte den nicht
sehen. Ja, ich wollte ihn unbedingt sehen, aber der hat halt echt schlechte Kritiken bekommen.
Wir können Donnerstag, also Donnerstagabends bin ich im UCI Lux. Kannst du mitkommen, wenn du möchtest?
Ja, würde ich glaube, ich
mitkommen. Dann schreibe ich dem Theaterleiter, ich brauche noch eine Karte mehr. Geh mal zu. Aber ist aber Deutsch. Ist Deutsch.
Ja, ja.
Guck ich auf Deutsch. Dann haben wir diese Woche Ballad of a Small Player. Ist ein Netflix-Film mit Colin Farrell, der sich nach Macau flüchtet. Da werden wir gleich ein bisschen mehr drüber reden. Kommt jetzt im Kino und dann recht bald auf Netflix. Dann Good Fortune, Keanu Reeves als Engel. Werden wir auch gleich drüber sprechen. Und für alle, die gerne zu Hause sitzen bleiben wollen, einmal die so ein bisschen Richtung True Crime-Doku gehen. The Perfect Neighbor kommt raus. Irgendwie eine Nachbarschaftsstreit, der tödlich eskaliert auf Netflix. Dann Mr. Scorsese. Vielleicht dann eher was für die Connoisseure, fünfteilige Doku-Serie auf Apple TV Plus rund um das Wirken und Schaffen von Martin Scorsese.
Das war's für mich.
Mhm. Startet am 17. Oktober auf Apple TV Plus. Das ist, soll man überlegen, der 17. ist Freitag, ne? Dann haben wir noch Diplomatische Beziehung, Staffel 3. Das ist eine richtige Erfolgsserie. Ich habe die Serie nie gesehen, aber die hat eine richtig große Fanbase. Die scheint richtig gut zu sein.
Diplomatische Beziehung.
Mhm, das heißt The Diplomat, glaube ich, nur original. Aha. Das ist eine ziemlich erfolgreiche Netflix-Serie und für alle, die es noch ein bisschen auch wieder Heist-Doku-mäßig mögen, und David liebt ja auch immer Prime Video als Oberfläche, Hollywood Hustler. Glitzer, Glamour, Gaunerei. Ist irgendwie einer, der sich als Schauspieler ausgibt und Filmproduzenten um anscheinend 650 Millionen Dollar betrogen hat.
Ja.
Startet die Woche noch auf Prime Video. So, es gibt also auf großen und kleinen Wänden genug hier im Servicebereich. Habt ihr gehört, was ihr die Woche schauen könnt. So, was guckst du so rüber?
Ich hatte gerade an House of Dynamite, aber der ist letzte Woche schon gestartet, ne?
Nee, du hast vollkommen recht. House of Dynamite müssen wir besprechen. Startet auch diese Woche.
Der ist letzte Woche gestartet, oder? Oder nee, der startet diese Woche.
Doch, 9. Oktober, der ist letzte Woche gestartet.
Ja.
Stimmt, letzte Woche saßen wir in der Vorführung und haben gesagt, den gucken wir jetzt gleich erst. Wir sind dann aufgebrochen ins Kino, stimmt. Über den reden wir noch, weil wir da, glaube ich, beide auf unterschiedliche Art und Weise Spaß hatten. David, du hast einen Trailer mitgebracht, wo du sagst, der ist ganz dolle schlimm?
Ja, ich habe gedacht so, ich habe diese Woche so ein paar Trailer gesehen, die mich zum Teil verwundert haben. Ein paar waren faszinierend. Ich will mal ganz kurz einen nennen, bei dem ich noch gar nichts vorher mitbekommen hatte. Ich habe draufgeklickt, weil ich den Namen interessant fand. Hast du schon von Pluribus gehört oder Pluribus?
Nein.
Pluribus. Das ist die neue Serie von Vince Gilligan. Oder Gilligan?
Warte mal, der ist Breaking Bad, oder?
Breaking Bad, ja. Genau. Und der macht jetzt eine Science-Fiction-Serie. Und die ist, also die Trailer dazu sind alle so völlig mysteriös. Also ihr könnt mal draufklicken. Es geht um eine junge Frau, die in so einem Vorort lebt und dann spricht, das ist einer der Trailer, spricht plötzlich durch den Fernseher der Präsident der Vereinigten Staaten zu ihr. Ganz speziell nur zu ihr und dann fährt sie später in der Szene durch eine Stadt. Da ist dann so ein großes Billboard, also so ein Schild und auch da wird sie von diesem Schild angesprochen und sie sitzt die ganze Zeit da und sagt so, was ist hier los? Und dann enden diese kurzen Clips. Also das ist kein großer Trailer, der jetzt viel zeigt, sondern die haben sich in der Marketingkampagne dazu entschlossen, nur so ganz kurze Häppchen zu veröffentlichen und mich haben sie damit sofort. Bei der Breaking Bad Macher Science Fiction, sowieso mein Lieblingsgenre.
Wo soll das rauskommen und wann? Weißt du das?
Jetzt, dann demnächst. Kannst du mal gucken. Pluribus kommt, glaube ich, auf Apple TV Plus.
Also so klang es gerade
ja,
auch.
Ja, ja, es ist wieder so unsere Plattform für die Geheimtipps. Ich glaube, das war jetzt Mitte Oktober. Ich glaube, Ende. So
um 7. November bei
7.
Apple
November.
TV Plus.
Ja, also Mitte Oktober, wie ich gesagt habe. Und da sind die ersten, also da läuft jetzt gerade die Marketingkampagne, bekommt aber kaum jemand mit, weil die Hauptdarstellerin kennt man nicht. Also
Rhea Seehorn.
Also Namen habe ich schon mal gehört und ich habe die im Unimpro auch schon mal irgendwo gesehen, aber ich kann sie nicht zuordnen. Ich glaube, die vielleicht war sie in der Hand, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Sieht interessant aus.
Na, Vince Gilligan hat ja auch mit seinen beiden Hauptdarstellern letztendlich Stars geschaffen.
Ja, ja, genau. Red, ne? Mal schauen, was das wird. Also es sah echt, schaut mal rein in Pluribus. Dann habe ich den Trailer zu Wonder Man gesehen, die neue Marvel-Serie, und dachte,
was ist das denn?
Was ist das? Ja. Es ist eine, die brechen irgendwie die vierte Wand. Es geht nämlich um die Serie Wonder Man, die in dieser Serie gedreht wird. Und dann geht es um die Frage, so der Regisseur möchte den Wonder Man neu besetzen. Und wie heißt er nochmal, der Hauptdarsteller? Naleem Jafar,
weiß ich nicht.
Der den Mantis gespielt hat in, er hat so einen schwierigen Namen. Oder Candyman.
Abdul-Mateen der Zweite.
Ja, irgendwie
Jaja so. Abdul-Mateen der Zweite.
So, genau.
Der Architektur studiert hat. Der ist Architekt eigentlich.
Okay, ja, der bewirbt sich auf diese Hauptrolle und möchte der neue Wonder Man werden. Und ich dachte die ganze Zeit, was ist das? Also ich fand es nicht uninteressant, ich fand es gar nicht so schlecht, weil ich dachte, das ist mal ein Ansatz, der geht nochmal einen Schritt weiter als diese WandaVision-Serie, die viele ja mochten. Ben Kingsley ist auch wieder zu sehen.
Aber es wirkt eher so wie Hollywood-Satire und damit ist The Studio einfach das Ding.
Ja.
Also nicht zu Ende geguckt, ne?
Nee, habe ich nicht zu Ende geguckt.
So gut.
Ja?
So gut.
Okay. Ich dachte hier so, das wäre mal was anderes aus dem Hause Marvel. Ob es eine Figur namens Wonder Man gibt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Also wie sieht es nach Hollywood-Satire aus? Und das liebe ich ja. Also Sachen wie Entourage oder eben The Studio. Jetzt gibt es ja von Deutschland Comma Agent Berlin. Das mochte ich ehrlicherweise nicht so gerne. Ich kennst du Comma Agent? Das ist eigentlich eine französische Serie. Also es hat wieder so ein bisschen so ein Thema, so sich über die Industrie selbst auch ein bisschen lustig zu machen.
Ja.
Was ich ganz angenehm finde.
Und ich habe dann noch den schlechtesten Trailer gesehen diese Woche. Und zwar Mercy. Das ist der neue Film mit Chris Pratt. Der sitzt hier.
Unser Trump-Fanboy.
Ja, der sitzt angekettet in so einem Stuhl da und wird des Mordes bezichtigt. Und es spielt irgendwie in so einer alternativen Zukunft, wo es eine Bundesagentur namens Mercy gibt. Es erinnerte so ein bisschen an das, was Minority Report macht. Per KI werden Morde vorhergesagt oder Mörder werden überführt und er sitzt jetzt in so einem großen Raum. Der erinnert ein bisschen an das, was in X-Men First Class gezeigt wird, dieser Cerebro, wo er dann Zugriff hat auf alle Computer, auf alle Dateien der Stadt. Rebecca Ferguson spielt die KI und sagt so, hier, du hast 24 Stunden Zeit, du kannst dich selbst quasi von dem Vorwurf des Mordes entlasten. weil ihm wird, glaube ich, vorgeworfen, seine Frau ermordet zu haben oder noch zu ermorden irgendwie. So, ich muss gestehen, ich habe den Trailer instant vergessen. Aber was ich mir gemerkt habe, ist, dass es super bescheuert aussah. Also ein bisschen das, was War of the Worlds gemacht hat. Das scheint ein Single-Location-Thriller zu sein, wo er sich dann durch Videokameras durchhacken muss. Und
um
dann
zu beweisen, dass er nicht der Mörder
dass
ist.
Dass er nicht der Mörder ist. Da. Genau, und das sieht übel schlecht aus. Die Kommentare unter dem Trailer waren auch so richtig,
der ist ziemlich
mies.
Schnell gefallen, oder?
Der ist
Chris
ganz schön
Pratt ab, ja. Als Star so.
Der also, ist ganz doll abgefallen.
Der ja. War ganz, was war das? Er hatte Guardians, er hatte Jurassic und er hatte dieses Ding, wo gerade der zweite, hat auch keinen interessiert, ne? Diese zweite Staffel oder zweite Film zu dieser Prime-Serie. Terminal List, dann irgendwie Dark irgendwas hieß
Dark,
das.
Dark Wolf oder so, ja.
Ist doch völlig einfach ohne jegliche.
Nee, in der zweiten Staffel spielt er ja nur am Rande mit. Da ist ja Taylor Kitsch die Hauptrolle.
Okay, siehst du? So sehr.
Ja, ich habe die angefangen und dann aber auch nicht zu Ende geguckt. Das hat mir leider nicht so richtig gefallen. Ey, das ist leider alles irgendwie so ein bisschen mittelmäßig, was er abliefert. Jetzt zuletzt war ja dieses Jahr, wie hieß dieser Netflix-Mega-Flop?
Ja, dieses
Electric State.
Electric State.
Genau, und dann privat hört man über ihn auch echt so Sachen, wo man denkt, weiß ich nicht.
Der ja, ist, das ist auch mit seinem Kind von Anna Faris, das finde ich immer krass.
Ja, und diese komische Kirche, in der er da ist, die dann auch so seltsam sein soll.
Passt irgendwie gar nicht in das Bild zu Arnold Schwarzenegger für mich so irgendwie rein, dass der da so mit seinem Schwiegersohn so abhängt.
Tut er das?
Also weiß ich nicht. Naja, wir werden ja Weihnachten zusammensitzen oder so, oder? Also als Familientreffen oder Thanksgiving?
Ja, wahrscheinlich.
Ja, also naja, weiß ich nicht. Reden wir über eine Sache, die natürlich in der Filmwelt sehr wichtig war und sehr traurig mich auch irgendwie echt gewundert hat. Also Diane Keaton ist gestorben.
Und zwar ziemlich jung, ne?
Also 79. Und ich finde halt, die wirkte auch in den letzten Filmen, ich habe immer mal wieder Sachen mit ihr gesehen, immer so frisch, so lebendig. Mhm. Das hätte ich so gar nicht gedacht. Ich dachte so für mich, das wird eine Frau, die wird steinalt. Also nicht bloß alt und ein schönes Leben haben, sondern ich dachte, die wird steinalt. Hätte ich jetzt ungefähr gedacht. Dann war ich so ein bisschen
also 79 überrascht. Ist ja ein gutes Alter, aber es ist, weiß ich nicht, also es ist schon ein Alter, wo man sagt so, man, da gehen noch 10 Jahre.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja, Diane Keaton ist gestorben, deswegen wollten wir an dieser Stelle vielleicht mal ein klein wenig auch zurückschauen auf sie und ihr Wirken jetzt. Machen wir jetzt keine ganz große Sektion daraus, aber gleichzeitig wollen wir auch nicht unerwähnt lassen.
Wir haben uns heute nämlich eine andere Frau vorgenommen. Wir reden ja noch über House of Dynamite, der neue Film von Catherine Bigelow, und saßen letzte Woche im Kino und ich drehte mich zu Robert und meinte, ey, wir müssen unbedingt mal über sie sprechen. Ja. Und deswegen wollten wir jetzt nicht auch noch Diane Keaton machen. Aber, und das kann ich vielleicht mal vorwegschieben, als diese Todesnachricht kam, habe ich übelst lange überlegt, was ist denn eigentlich der letzte Film, den ich mit Diane Keaton gesehen habe, und mir ist keiner eingefallen. Der letzte, der mir eingefallen ist, ist irgendeiner mit Jack Nicholson gewesen.
Der ist aber auch super. Du meinst nicht, das grenzt an Liebe. Warte mal, der deutsche Titel ist, oh, den habe ich geliebt. War das nicht irgendwie, warte mal, das... Was das Herz begehrt. Oh Gott, ich musste so hoch zurück. Ja, Was das Herz begehrt, 2003.
Ja.
Der war aber auch schön. Die hatten eine tolle Chemie zusammen. Also vielleicht mochtest du den nicht. Ich fand den schön damals.
Ich fand ihn nicht so dolle. Aber ich glaube, das ist eher, weil das nicht so unbedingt mein Thema ist. Ja, die ist natürlich, ne, in der Pate ist sie, war sie da die Tochter oder war sie die?
Sie ist die Frau
die
von
Ehefrau,
Al Pacino.
Ne?
Ja. Ja, frag mich nie nach meinen Geschäften.
Der Stadtneurotiker.
Ne? Ja. Das genau. Ist es, ne? Von mir in meinen Geschichten, ja.
Der letzte, ich glaube, das letzte Bild ist doch auch sie, die dann in diesen Raum hineinschaut, wo er dann quasi, wo sich...
Ihre POV ist das.
Genau, es zeigt sich dann, er wird jetzt der Nachfolger des Paten, und man sieht so in ihrem Blick, wie alles zerbricht, weil sie sich gewünscht hat, dass er diesen Pfad nicht einschlägt. Richtig gut gemacht.
Michael Corleone. Die Zeit, in der Marlon Brando bekannt war und Al Pacino und Robert De Niro bekannt wurden.
In den 90ern war ganz groß, meine Mutter hat geliebt damals. Oh, hier ist ein kleiner ist ein Borkenkäfer.
Wo denn?
Da.
Wo denn?
Guten Tag.
Ja,
hallo.
Ja, den habe ich bestimmt mitgebracht. Ja. Bei mir im Wald sind die ganz vielen, sitzen auch bei uns immer am Fenster bei. Ist aber ganz kleiner. Die gibt's so groß.
Gibt's noch größer?
Die sind richtige
Brummer. Meine beiden Mädels würden jetzt übelst schreien.
Nee, das stimmt nicht. Das ist kein Fichtenbock, heißen die. Ist er nicht? Die hatte ich in meinen Kartoffelpflanzen dieses Jahr. Die heißen
ist
anders.
Ein Kartoffelkäfer?
Nee, die sind auch anders. Sind nicht gefährlich.
Kost.
Die nisten sich
lass
ein bisschen.
Lass uns einen Namen
aber
geben.
Aber davon hatte ich ein paar hundert. Den muss ich mit hergeschleppt haben. Aber wo? In meinem Rucksack?
Lass ihn mir uns einen Namen geben.
Jacques. Jacques Lebac.
Jacques Lebac. Jacques Lebac. Falls du was dazu sagen willst zu der ganzen Nummer, beziehungsweise ich leg dir hier mal ein Büchlein hin, kannst du dich David ein bisschen
mitnehmen. In den 90er Jahren war was ganz groß bei der
Club der Teufelinnen. Das war voll die Nummer. Danach kam dann, also sie hat ja immer so in solchen Ensemble-Filmen, Book Club ist ja sogar eine kleine Reihe geworden. Gab es ja nicht einen zweiten Teil dann auch noch Jahre später? Vater der Braut war voll das Ding und natürlich die Sachen, die sie mit Woody Allen gemacht hat.
Ja, Annie Hall, also der Stadtneurotiker. Ne, die war auch immer on-off mit Woody Allen und will ich jetzt nicht ewig viel über Woody Allen reden, weil das für sich immer auch strittig ist. Eine, die auch mit Al Pacino zusammen war, ne? Oder mit Warren Beatty, glaube ich, auch.
Warren Beatty?
Ja, genau. Ja, aber war so eine, die hat mit Al Pacino, glaube ich, 2 Jahre zusammen. Also eine, die auch echt so Hollywood viel erlebt hat, die immer auch für ihren Kleidungsstil so herausgestochen ist, der immer so ein bisschen gegen das war, wie man sich so von ihr erwartet hat, sich zu geben, da auch rausgestochen ist. Und ich muss auch mal sagen, also im Grunde 5 Dekaden in Hollywood, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, als Frau es geschafft hat, immer wieder vor der Kamera stattzufinden. Das ist alles andere als gegeben. Und ich habe die immer als so positive und so nette, mit so einer ganz eigenen Chemie wahrgenommen. Ne, da ist dann wieder ein bisschen ironisch, wie bei vielen, dass ihr größter Erfolg ihre Stimme in Findet Dory war, was die Kinokassen angeht.
Ja, ja.
Aber hat eben auch dieses Kino bedient, sage ich mal, von Frauen, die ihre eigenen Ideen umgesetzt haben, ihre eigenen Figuren gespielt haben und auch Filme, die vielleicht auch bei Frauen ihr Zielpublikum gefunden haben und den Weg rausgeschafft hat, quasi auch sowas wie der Pate und an der Seite zu sein von jemandem, was Hollywood ja gerne mal mit Frauen macht. Und ich denke, da ist sie für viele auch eine Inspiration und jemand gewesen, der ja letztendlich bis zuletzt dann auch gearbeitet hat. Deswegen habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Nicht mal, dass es ihr irgendwie nicht gut gehen würde, habe ich so gar nicht auf dem Radar gehabt.
Ja, eine Grande Dame weniger, aber ja, danke, danke Diane.
Danke Diane Keaton. Nun möchten wir über ein paar Filme reden.
Schieb mal Jacques hier hin, damit er sich ein bisschen...
Jacques fliegt auch ein bisschen rum und brummt auch so ein bisschen.
Ja, falls ihr was brummen hört, das ist Jacques.
Jacques Leblanc sitzt jetzt auf Davids Wasserglas.
Nimm dir einen Schluck, Jacques.
Das ist bei mir krass übrigens, kurz off-topic. Wenn ich so ein Wasserglas an mein Bett stelle abends, wenn ich nachts Durst habe, was trinken will.
Ja.
Wir machen morgens die Tür auf, weil wir haben ja noch mit der Kleinen, dürfen noch keine Tiere im Schlafzimmer schlafen. Wobei langsam dürften sie, weil man da soll sich ja keine Katze auf ein Baby legen, weil sie sonst ersticken können.
Ja.
Jetzt ist sie aber langsam so groß, dass sie alle wegschieben kann. Long story short, eine unserer Katzen, Chichi.
Jetzt sitzt sie auf Robert.
Jacques, was ist mit dir? Entschuldigung. Eine dieser Katzen kommt morgens immer ins Schlafzimmer, geht erstmal in mein Glas und säuft schön draus.
Ja.
Immer schön aus meinem, okay, das war schon meine Geschichte. Das finde ich irgendwie total weird, dass sie, ach, ist egal, komm. Das bringt alles gar nichts. So, 3 Filme, über die wir reden. Keanu Reeves als Engel, Colin Farrell als Spielsüchtiger. Womit willst du anfangen? Den dritten machen wir als letztes.
Kann ich ganz kurz... Bevor wir das machen, möchte ich dir ganz kurz als Empfehlung mitgeben.
Gratulieren.
Du hast es, Gratulation, Robert, für deinen hervorragenden YouTube-Kanal, aber auch für deinen Charakter, möchte ich jetzt hier mal so sagen.
Nicht schlecht, oder?
Und da, nicht schlecht, wie du das hinbekommen hast. Ich will nur mal ganz kurz sagen, viele von euch haben mir geschrieben und dir auch, das weiß ich, dass wir uns Shabos angucken sollen, ZDF-Serie, weil es soll so sein wie Sonne und Beton. Jetzt habe ich das letzte Woche mal gemacht. Das ist richtig gut. Deswegen gebe ich dir die Empfehlung weiter. Ich gehe jetzt hier nicht in die Tiefe. Ich habe jetzt ein Video darüber gemacht. Im letzten Just Watch hatte ich darüber bei mir gesprochen. Ist eine Comedy-Serie mit hervorragenden Schauspielleistungen. Alle spielen da geil. David Schütter ist auch wieder mit dabei. Ja, also wenn er irgendwann mal hier in diesem Podcast aufschlagen sollte.
Ja, er wollte ja.
Ohne Kopfschmerz. Momo. Wollte er für Momo?
Ja, ja, aber es war dann so kurz hintereinander. Ja, das war so kurz hintereinander. Also wirklich, er sagt auch, kommt er vorbei, werden wir was suchen. Friedrich Mücke hat jetzt mehrfach versprochen, er kommt vorbei Richtung Extrawurst im Januar.
Ach so, weißt du, was ich noch sagen wollte? Wir hatten ja versprochen, dass Uwe Boll noch vorbeikommt. Ja. Und Uwe wäre eigentlich am 17., deswegen weiß ich, dass der 17. der Freitag ist.
Diesen
Freitag.
Du bist da in Düsseldorf, habe ich gesehen.
Ich bin in Düsseldorf, genau, ich habe zu tun. Und ich habe mit ihm dann nochmal gesprochen, weil der hat jetzt gerade First Shift 2 und 3 fertig gedreht. Du wirst jetzt sagen, First Shift 2 und 3.
Das sind die Fortsetzung von First Shift.
Jaha, Genau, und da hat er mir in unserem Gespräch, was wir geführt hatten, hat er mir ja noch erzählt, dass es keine Finanzierung dafür gab. Und eine Woche später hat er mir dann geschrieben, er ist dann in New York in der Zeit, dreht das und kommt dann danach zu uns in den Podcast. Sagte ich, wie hat er denn jetzt in einer Woche die Finanzierung für gleich zwei Filme?
Vielleicht ist er der Hollywood-Hustler.
Er irgendwie, also ich weiß nicht, wie Uwe das macht. Auf jeden Fall hat er nochmal zwei Filme. Und in Berlin ist er jetzt unter anderem, weil es ein Screening auf dem Obscura-Filmfestival, da hatte mir auch der Leiter geschrieben, ob wir nicht darauf hinweisen können. Hier in Berlin gibt es im Zoopalast das Obscura-Filmfestival. Da werden obskure Filme gezeigt. Unter anderem ein neuer obskurer Film von Uwe Boll, nämlich Run. Der hat also noch einen weiteren Film gedreht. Wie auch immer er das gemacht hat, da geht es um Migration. Und also wen gibt es Besseres als so ein wirklich wichtiges Thema wie Migration mit sensiblen Fingern?
Uwe Boll, ihr habt da wirklich eine neue Ebene erreicht. Ein neues Level von Zynismus und Respekt zusammen.
Ja, das ist so. Ich muss sagen, meine Liebe für Uwe ist noch mal mehr gewachsen. Aber es bleibt dabei, also das, was er so macht, ich weiß nicht. Und er meinte, komm doch vorbei zum Screening. Und ich dachte, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, Uwe. Weil ich würde jetzt ja dann trotzdem nicht dann plötzlich eine Top-Kritik dazu machen. Anyway, was ich erzählen wollte, es ist jetzt zeitlich eine Menge dazwischen gekommen, weil sich halt auch in den Monaten, die wir das jetzt ausgemacht hatten, weil Uwe hatte uns im Juni, Juli schon gesagt, er kommt am 17., hat sich jetzt einfach eine Menge verschoben, auch durch meinen Umzug und durch andere Umstände, sodass ich nicht da bin. Und du
schön
hast
zurück in die Zukunft in Düsseldorf reinziehst dir.
Nee, das machen wir nur abends, weil wir gesagt haben, dann haben wir Zeit. Also es ist, wir haben ein anderes Projekt da.
Von dem ich schon wieder nichts weiß.
Ja, ich wusste auch nicht, dass du morgen auf eine ARD-Serienproduktion gehst, bevor du
das. Ich gehst Line-Up angucken.
Ja, aber das hast du mir, wann hast du es mir erzählt? Gerade eben.
Ob du da hingehen würdest.
Aber egal. Also jetzt habe ich dir jetzt auch meine Sache erzählt. Und zwar Tage vorher. Du hast mir
ich habe gestern erst erfahren, dass du Blue Bricks als nächstes hast. Ja. Ich mache doch so gern Lego. Wir entfernen uns voneinander.
Genau. Ja, wie es auch immer ist. Also wir haben Uwe geschrieben und er meinte, vielleicht bietet es sich nochmal an, vielleicht machen wir es auch digital. Hat auch gleich gefragt, ob wir das nächste Interview einfach auf meinem Kanal machen. Und ich so, nein. Wir haben ja jetzt schon eins gemacht. Aber Uwe ist da wirklich auch ein Marketingkünstler. Ne? Der lässt dann so, droppt dann einfach so, wir könnten doch das nächste Video
sonst
auf deinem Kanal machen.
Sonst hau ich dir aufs
Maul. Ja. Also, wir holen das nach, weil ich will natürlich auf jeden Fall nochmal ein schönes Gespräch mit Uwe. Der könnte dann da drüben in diesem Sessel sitzen und mit uns ein Teechen trinken.
Eine Armlänge Abstand.
Ja.
Okay, hast du jetzt gesagt, war das das?
Ich wollte es nur einwerfen.
Wolltest mir noch irgendwas? Achso, Chabos war das.
Genau, Chabos Empfehlung.
Habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, habe aber auch gesehen, dass Boots raus ist. Und das wird richtig gut bewertet auf IMDb mit Vera Farmiga und einem, ich glaube, homosexuellen Marine, der an die Ausbildung geht. Ist auf Netflix auf die 1 vom Monster gegangen. Deswegen würde ich beides versuchen zu gucken. Chabos und Boots. Okay, Ballad of a Small Player oder Good Fortune?
Good Fortune.
Ich hole euch mal ganz kurz ab. Der startet nämlich diese Woche und Keanu Reeves spielt einen Engel namens Gabriel. Und Gabriel, der hat ganz kleine Flügel. Das ist auch so ein bisschen blöd, weil kleine Flügel heißt kleine Aufgaben. Weil seine Aufgabe ist es, Leute davor zu beschützen, am Steuer, am Verkehr, nicht aufs Handy zu schauen, weil sie sonst in Unfälle verwickelt werden, wo sie sterben. Und deswegen guckt Gabriel immer ein bisschen neidisch rüber zu denen mit den großen Flügeln, die Leute so bei richtig krassen Sachen retten, wenn die sich eine Klippe runterstürzen wollen. Naja gut, wie es dem auch sei, trifft er auf Arsch. Und Arsch, Arsch, wie so ein Infantiler bin ich.
Ich glaube aber Asch im Englischen.
Er trifft auf Asch und der ist so typisch.
Wow.
Ja, was soll ich machen? Er trifft auf Asch und Asch ist quasi...
Okay, gedacht, dass wir an große Probleme stoßen, wenn ein Charakter wie Arsch
bezieht. Er trifft auf einen jungen Mann.
Ja.
Er trifft auf einen jungen Mann namens Arsch. Gut, dass die Kamera mitläuft.
Und damit herzlich willkommen zum offiziellen Podcast vom Kinderkanal.
Das wird Social Media Content. Gabriel trifft auf den jungen Mann, der es schwer hat. Der hat zwei oder drei.
Der ist im Arsch, würde ich sagen, der Typ.
Der hat zwei oder drei Jobs und kann sich kaum über Wasser halten. Der schläft in seinem Auto. Also eigentlich, was du in Amerika immer hast. Der amerikanische Traum ist immer so ein Spruch, aber ein Haufen Leute arbeiten sich den Hintern ab, um sich irgendwie über Wasser zu halten.
Ja.
Ich würde das so gern drin lassen.
Mach, wir nehmen es auch auf jeden Fall nicht raus.
Ich liebe die Leute, die jetzt in der Bahn sitzen und total lachen müssen und alle ringsherum. Puh, na egal. Okay.
Ja.
Und
Arsch, können wir es jetzt einfach vom Tisch wischen?
Ich habe gerade einen Lachflash gemacht. Arsch. Lass mir doch ein bisschen Freude in meinem
Leben. Ja, habe ich.
Okay. Und der will sich irgendwie über Wasser halten und der arbeitet zum Beispiel für Apps und stellt sich an und macht einfach Mistjobs, um irgendwie um die Runden zu kommen. Verliebt sich aber auch in eine junge Frau und die findet er eigentlich ganz nett, aber lernt gleichzeitig einen Geschäftsmann kennen, der extrem erfolgreich ist, in L.A. gespielt von Seth Rogen. Und das tut Gabriel alles so leid, sodass er beschließt, komm, ihr könnt doch mal das Leben tauschen, damit du lernst, dass es nicht um Geld und Erfolg und Reichtum geht und Anerkennung. Blöd nur, dass die meisten Menschen genau das wollen im Leben, was eigentlich ganz geil ist, wenn man erfolgreich ist und ein Riesenanwesen hat. Und dann kommt es quasi zu so einer Vertauschungsnummer, die sich nicht so einfach wieder zurückführen lässt und vor allem Gabriel feststellen muss, als himmlisches Wesen, wie es sich eigentlich auch anfühlt, als Mensch zu leben.
Es gibt diese geile Line im Trailer, da muss Gabriel quasi seiner Chefin, der Engelchefin, erklären, was er da gemacht hat. Sie so, was hast du denn dabei gedacht? Und er so, ich wollte ihm zeigen, dass Geld nicht alle Probleme löst. Und was ist jetzt dabei rausgekommen? Wie es sich zeigt, hat Geld fast alle seine Probleme gelöst.
Ja, aber es ist ja auch so.
Ja, es ist wirklich ja leider,
so.
Ja.
Ich meine, es gibt Dinge wie Gesundheit und so weiter, aber selbst das wird die Chancen
für Heilung. Vor allen Dingen in den USA.
Ja. Und vor allen Dingen dort, aber auch hier, ne, ob du privat oder gesetzlich versichert bist, es macht einen gigantischen Unterschied in der Betreuung und in wann du Termine kriegst und so. Geld löst viele Probleme und macht mindestens mal sehr viel komfortabler. Ne? Ja. Insofern hat dieser Film so eine Prämisse, die er aber dann selbst unterwandert und das macht ihn so sympathisch. Ich hätte in der Presse vor vielen Leute, die sauer rausgegangen
sind. Wieso?
Eine war so richtig sauer, nee, das ist ja alles nur Gerede und da kann mir ja keiner erzählen, und von wegen Eat the Rich und bla, das ist doch alles hier nur so Augenwischerei, die Reichen, also richtig wütend rausgestapft einer.
Ja.
Habe ich gar nicht verstanden. Ich finde, das ist eine sehr anders sich eine anders anbadende Komödie, die so schön und vor allem durch so einen treudoofen und naiven Keanu Reeves total lebt, der im Grunde versucht, alles anders zu machen, dabei seine Befugnisse überschreitet und während er feststellen muss, dass die meisten geldgierig sind, er das selbst eigentlich ganz schön findet, überhaupt mal zu fühlen, wie es sich anfühlt, ein Mensch zu sein und für den das Größte sowas wie Chicken Nuggets sind. Ja, einen ganz süßen Film und nur 99 Minuten. Mhm. Also der passt einfach genau. Ich könnte dir jetzt keinen Stellvertreter nennen in den letzten 2-3 Jahren, der sich so anfühlt wie Good Fortune.
Ich könnte dir Stellvertreter, wenn wir weiter zurückgehen, nennen, weil ich musste die ganze Zeit an entweder so Body Switch Komödien aus den 80ern denken, ganz konkret an, kennst du die Glücksritter?
Ja.
Mit Dan Aykroyd und Eddie Murphy.
Warum will ich den Genre No sagen, aber ist Schwachsinn.
Ja, nee, der hieß auch irgendwie so, auch irgendwas mit Ritter. Mhm. Aber nee, die Glücksritter ist, Dan Aykroyd ist so ein, ich glaube so ein Wall Street Yuppie und Eddie Murphy ist ein Obdachloser auf der Straße und die bekommen dann, ich kann mich nicht mehr erinnern, woran es lag, aber die bekommen dann die Gelegenheit, irgendwie die Rollen zu switchen, weil Eddie Murphy sich da irgendwie so reingaunert und der übernimmt dann das Leben von Dan Aykroyd, der wiederum auf der Straße landet. Und da haben sie das Prinzip, ne, das wurde in den 80ern ganz gerne so genutzt.
Das habe ich als Kind auch gesehen, die Geschichte, das kommt mir jetzt bekannt vor.
Genau, und daran erinnert dieser Film natürlich im Kern. Ich muss mal wirklich ganz offen sagen, ich war übelst hyped, weil ich finde, so gut wie in diesem Film war Keanu Reeves seit Jahrzehnten nicht. Der ist jetzt kein besserer Schauspieler geworden, aber was man bei Keanu immer wieder sagen muss, bei dem hilft ganz, ganz doll, in welche Rolle er gecastet wird. Den darfst du jetzt nicht in eine Shakespeare-Verfilmung setzen und am besten auch nicht in ein ruhiges Drama oder so, sondern eigentlich funktioniert er in den wenigsten Filmen so wirklich gut. Aber wenn du den reinsetzt in sowas wie The Matrix, ja, da hat er meiner Ansicht nach sehr, sehr gut funktioniert, weil da so diese Fish-out-of-Water-Komponente ja noch dazugekommen ist und er da sich meistens durchgestaunt hat durch ganz viele Sachen und dann ist er irgendwann zu diesem stoischen Charakter geworden. Zumindest im ersten Film, später hat es dann auch nicht mehr funktioniert. Und hier ist es auch super, weil es spielt total in seinen ganz natürlichen Habitus. Ich finde, bei Keanu Reeves, wenn du den auch in Interviews beobachtest, der hat noch diese, ich will nicht kindliche Naivität sagen, aber der wirkt so, das sagen ja ganz viele immer, der wirkt so geerdet, der wirkt so wie so ein ganz lieber Mensch, der nie zu diesem harten Bastard geworden ist, der eigentlich hätte sein müssen, weil er auch durch eine harte Schule des Lebens gegangen ist. Der hat ja auch einige Schicksalsschläge hinter sich und man hat das Gefühl, der wird eher weicher in den älteren Jahren. Und das passt übelst gut zu dieser Rolle. Und ich finde das Comedy-Timing auch das haben sie ihm mega gut auf den Leib geschrieben. Ich finde, also die Rolle von Gabriel finde ich spektakulär gut und ich mag ihn da total.
Ach, ich habe den auf Deutsch sehen müssen, Mann. Ich glaube, da geht richtig viel einfach verloren. Ja. Ich habe immer versucht, das, was er sagt und die Gestik und das Timing übereinander zu kriegen und ich habe mich richtig geärgert. Man muss sagen, er und die Geschichte von Seth Rogen, der Jeff spielt, nehmen so ungefähr ein Drittel des Films ein. Mhm. Und leider zwei Drittel Aziz Ansari, der sowohl die Regie als auch Regie und Drehbuch übernommen hat, als auch die dann eigentliche männliche Hauptrolle spielt. Und seine Geschichte finde ich gar nicht so spannend, weil es so ein Blick in den, ja, in die Menschen eben ist, ne, die dann irgendwann nicht genug kriegen. Ja. Das ist für mich so das zweite Thema. Das ist, glaube ich, das, woran auch die meisten kranken. Ich meine, ich denke immer wieder, zum Beispiel wir beide. Uns geht's ja zum Glück mit dem, was wir machen dürfen, monetär recht gut. Aber ich sehe ganz viele Kollegen, entweder aus der Branche oder aus der Filmwelt oder
die
Leute.
Patreon starten.
Leute zumindest, sehr erfolgreiche Leute, wo ich immer wieder sehe, die kriegen nicht genug. Und das ist oft das Problem. So, das ist dann so die Suche am falschen Ende fürs Glück. Und das finde ich so schön an dem Keanu Reeves. Aber wir haben ja auch so Geschichten gehört aus einem ganz privaten Umfeld, ne? Selbst in Berlin bei Dreharbeiten kümmert der sich um seine Leute, auch auf Aftershows. Tanzt er mit den Leuten auf der Fläche. Das muss ein so super Dude sein. Und gut, Fortune ist eine richtige, ja, das ist eine Feel-Good-Komödie. Die macht bis zum Ende Spaß. Und ich würde noch Kiki Palmer mal kurz rausholen dazu nehmen.
Die
macht das auch richtig schön. Es gibt eine Szene. Und die finde ich klasse an dem Film von ihr, die sagt, das ist nicht meine Welt.
Ja.
Das ist okay und das ist beeindruckend, was du geschaffen hast, aber das ist nicht meine Welt. Hier werde ich nicht glücklich. Und das ist der große Unterschied. Und das ist auch das, was ich, glaube ich, zu diesem Geldthema glaube. Geld macht richtig viel, viel leichter im Leben.
Ja.
Aber du kannst so viel Kohle haben, wie du willst. Und dein Haus kann so groß sein, wie du willst. Wenn du da drin alleine sitzt, fühlt sich das krass einsam an.
Ich habe gestern bei Ballad of a Small Player gesessen. Da kommen wir ja gleich dazu. Und da hast du dich irgendwann rübergebeugt und meintest zu mir, ich habe jetzt Bock zu spielen. Und ich habe währenddessen gedacht so, ich habe so richtig Abscheu vor dem Charakter und vor dieser Art und Weise zu leben irgendwie entwickelt. Weil ich war in meinem Leben zweimal in einem Casino und beide Male habe ich mich übelst verloren gefühlt. Ich weiß, dass du sogar ja früher mal ab und zu gegangen bist.
Wir gehen mit, ja, aber wir sind immer so im Freundesverbund gegangen und dann auch so rumgelaufen. Wie läuft's bei dir und bei dir? Und dann, also ich war mit Paul zum Beispiel hier von den Freuds unterwegs, war dann auch so von wegen. Und dann, wenn es bei einem lief, so haben wir uns dann zu fünft hingestellt und den angefeuert. Also wir haben ein eigentlich positiv aufgeladenes soziales Happening draus gemacht, wo nie Sucht oder dieses, ey, ich kann hier nicht mehr raus im Vordergrund stand. Aber man sieht die Leute links und rechts, die auf diese Geräte einbrechen, wo du merkst, die sind krank.
Ja.
Und das wird ja auch letztendlich da gefördert. Also ich glaube, ich habe ein sehr gutes Empfinden, nicht in die Sucht.
Ich kenne mich zu wenig mit dem Thema Spielsucht aus, um zu wissen, ob das jetzt aus einer Gier herausgeboren ist oder ob du einfach suchtempfänglich sein musst.
Dopamin einfach.
Dopamin wahrscheinlich, genau.
Das blinkt und leuchtet und Freispiele.
Also, ja, und die sind ja dann auch so designt, dass da deine Synapsen im Kopf angegangen wird.
Absolut, Sportwetten ja auch. Lotto ja auch ein Stück weit, ne?
Aber ich habe das nie empfunden, diese Gier, weil es bei mir immer so war, dass ich wusste, Geld brauche ich nicht, um glücklich zu sein.
Dann bist du krass. Ich kenne niemanden wie dich. Doch, Gina ist fast ähnlich so, aber du bist krass. Dir ist Geld scheißegal. Es ist Mittel zum Zweck.
Es ist Mittel zum Zweck, aber bei mir ist halt so, ich will eigentlich von Mutti geliebt werden. Und das ist eine Sache, die kriege ich nicht. Also habe ich mir mein Leben so eingerichtet, dass ich Menschen um mich schare, die das ein bisschen ersetzen. Und das ist das Gefühl, dem ich hinterherjage. Es gibt nichts an dem Aspekt Geld, was mir helfen kann in meinem Leben, um dieses Gefühl zu bekommen. Alles, was ich habe, was ich liebe, sind Filme und Videospiele. Beides kriege ich durch den Job
und
umsonst. Dich kriege ich auch. Ich habe es früher gemocht, mit meinen Turtles-Action-Figuren zu spielen und billige Action-Filme auf Videokassette zu gucken. Und das macht mich unendlich glücklich. Bis heute. So, und dafür brauche ich kein Geld. Das ist, mich erinnert das immer an den Joker, der im The Dark Knight gesagt hat, ich mag die einfachen Dinge im Leben. Gas und Benzin. Und beides ist billig. Und das ist es. So, mehr brauchst du denn halt nicht. Und
aber
deswegen,
wie gut es einfach ist, dass du das weißt. Wie viele Leute jagen ständig und verbrauchen so viel Lebenszeit dafür.
Ja.
Der Kohle hinterher, ohne überhaupt zu wissen, worum es wahrscheinlich wirklich geht.
Ja, ich weiß nicht, ob das manchen Leuten später kommt. Also es hat ja viel mit der Entwicklung zu tun. Und glaube, Geld soll nur ein Loch füllen in deinem Herzen. Oder Ängste. Kein Geld zu haben, löst ja auch Angst aus. Wir sind ja beide auch aus einer Position gekommen.
Mich fasziniert der Geld total. Aber gar nicht, um mir bestimmte Wünsche zu erfüllen. Die habe ich gar nicht. Mich fasziniert, wie sehr es die Leute manipuliert. Und ich mag auch so die Regeln des Geldes an der Börse.
Ich finde es immer komisch, wenn Menschen sagen, wenn sie von einer Faszination sprechen, die mit ihnen selbst zu tun haben und dann sagen, die Leute. Das hat ja dann nichts mehr mit dir zu tun. Nein,
ich glaube,
das muss ja was mit dir.
Ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, wo ich feststelle, dass es mir so gut geht und ich mich so abgesichert habe, dass ich merke, dass es nie um die Absicherung gab. Es gibt diese eine Wer wird Millionär-Gewinnerin, die eine Weltreise machen wollte und gesagt hat, ich möchte erstmal so und so viel Geld sparen, damit ich was zurückgelegt habe, um mir diese Weltreise leisten zu können. Dann hat sie die Millionen gewonnen, ist auf die Reise gegangen, kam wieder und hatte ihre Millionen noch und hat festgestellt, sie hat eine Sicherheit geschaffen, die sie nie gebraucht hat, um sich ihren Traum zu erfüllen. Und ich merke jetzt für mich, ich bin an einem Punkt, wo ich ganz lange hinterhergejagt bin, aber merke, es geht mir wirklich um ganz andere Dinge im Leben und um die Menschen. Das meine ich damit, weil ich da, und das ist die Faszination.
Bei dir kommt, glaube ich, aus einem anderen Punkt, den ich, glaube ich, auch schon vor langem durchschaut habe, den ich jetzt hier aber nicht öffentlich nennen möchte.
Das willst du sagen?
Will ich nicht öffentlich sagen.
Weil es ist noch schlimmer.
Es ist was sehr Privates.
Okay. Riesenpenis?
Nein, bei dir hat es mit deiner Vergangenheit zu tun.
Dass wir Nicole hatten als Kind?
Nein.
Was meinst du?
Hier sind Kameras an und also wenn du möchtest, kann ich sagen.
Also du könntest auch rausschneiden.
Na, ich bin der Ansicht, dass du wolltest es immer zu was bringen, um deinem Vater und deiner Mutter zu zeigen, dass du besser bist als sie oder dass du es geschafft hast. Ich glaube, das ist so ein langes Nachholen, um zu zeigen, guck mal, der bin ich. Und dadurch ist bei dir das ganz wichtig, viel Geld anzusammeln, damit du irgendwie dieses Loch, weil du da auch nicht genug Liebe
bekommst. Ich glaube, ich bin geprägt dadurch, dass Geld so wichtig ist, weil es immer der Ersatz sein oder weil dem nachgejagt wurde und dadurch zu wenig Anwesenheit als Kind da war. Und das ist das, was ich jetzt als Papa versuche, anders zu machen. Die Arbeit, und du kennst mich ja selbst, ich finde so das Erste, nee Mann, ich möchte nach Hause so viel Zeit wie möglich verbringen. Und dadurch schließt sich für mich der Kreis, dass ich aber feststelle, es geht um Zeit und um Liebe und gar nicht ums Geld. Deswegen denke ich mir jetzt manchmal so, wozu brauche ich das? Leg's zur Seite und für später und so weiter. Mhm. Und das ist das, was ich meine mit, also mich hat das ja auch manipuliert.
Ja.
Ne? Und es fasziniert mich, wie es manipuliert, weil eben es ein Supplement war für eben wie du sagst, Liebe, die nicht vorhanden war. Hm. Aber darauf zu kommen oder zu gelten und Anerkennung damit anzufangen, das kann echt lange dauern zu verstehen tief drin, worum es dabei wirklich geht.
Ja, da kann ich immer nur jedem wünschen, dass er an so einem Punkt kommt. Und ich frage mich immer, muss man erstmal Geld haben, um das dann verstehen
zu können?
Ich
denke ja. Ich denke, also nicht, das gilt nicht für jeden.
Ja.
Ne, zum Beispiel Gina, der ist es völlig egal, schon immer gewesen, ne, was die Kohle angeht.
Weil ich habe zum Beispiel aus meinem ersten Jahr, als ich noch bei Gamona gearbeitet habe, aber auch bei Giga wurde ich ja mies bezahlt. Im ersten Jahr habe ich aus Nudeldosen gelebt. Mehr konnte ich mir nicht leisten. Damals gab es noch nicht diese gesetzliche Regelung bezüglich Praktika, dass du nur ein Mindestgehalt haben musst. Und ich wurde im ersten halben Jahr gar nicht bezahlt. Und danach habe ich, glaube ich, 400 oder 500 Euro bekommen. Das hieß, ich musste mit nichts auskommen. Und ich war trotzdem irre glücklich. Das ist es immer so. Du kannst mit nichts so krass glücklich sein, weil du dann ja auch so... Später wird das dann zu einem Struggle. Mit einer Familie sieht das ganz anders aus. Als Single Boy in meinen 20ern ist es natürlich einfacher, als wenn du zum Beispiel nach irgendwie zwei Kinder zum Beispiel hast. Das ist ein ganz anderer Struggle. Aber es geht auch mit nichts glücklich zu sein. Man kann auch total unglücklich sein mit viel. Ne, das ist sehr, also.
Das ist wichtig.
Ja.
Ich glaube, das ist richtig wichtig. Ich kenne richtig viele, die auch durch die Möglichkeiten, dass sie sich dann auf einmal Alkohol, Drogen, was auch immer leisten können, erst richtig abstürzen.
Ja, beziehungsweise sie haben dann die Möglichkeit, alles zu haben. Und dann kommt diese Erkenntnis, Moment mal, aber ich dachte immer, ich bin jetzt glücklich, wenn ich alles habe und merke gerade, ich bin ja aber gar nicht glücklich. Warum bin ich denn nicht glücklich? Und dann merkst du, dass es vielleicht gar nicht das gewesen ist, dem du immer nachgejagt bist. Und dann kommt die Frage auf, was ist es denn dann aber?
Aber das ist ja schon der reflektierte Weg. Ich glaube, die Möglichkeit, sich die Dopaminschübe zu holen, in was für einer Sucht auch immer, und jetzt kommen wir wieder zum Glücksspiel, ist eine Möglichkeit, sich die ganze Zeit zu betäuben, auf diesem Level das nicht zu hinterfragen.
Ich glaube, wir sollten eher zurückkommen zu Good Fortune. Ja. Also, wenn ihr jetzt dieses Gespräch gehört habt, dann habt ihr vielleicht den Eindruck, dass das jetzt voll der tiefgründige Film ist und diese Spanne zwischen Arm und Reich. Nein, Good Fortune ist keine Erzählung, die jetzt eine große Gesellschaftskritik daraus macht, sondern es ist eine relativ simple Prämisse, aber eine schöne Prämisse. Ich mag das. Das war schon, hat in den 80ern schon funktioniert und es funktioniert heute wahrscheinlich noch mal besser, weil diese Realität, die die Figur von Aziz Ansari abbildet, die ist ja in den USA, aber auch hier in Deutschland ist das ja so. Ne? Also auch meine Mutter hat früher zwei Jobs haben müssen, müssen, damit sie unsere Familie mit irgendwie durchbekommt und war deswegen einfach nicht da. Ich habe meine Mutter nie gesehen. So, und es ist heute noch so, jetzt hat meine Mutter ist jetzt in Rente und geht trotzdem noch arbeiten, weil sie es nie anders kannte und sagt so Sachen wie, ja, zu Weihnachten, ich muss ja leider wieder arbeiten. Und mittlerweile kann ich ihr dann auch ins Gesicht sagen, nee, nee, Mama, du willst halt arbeiten. Du musst mittlerweile nicht mehr arbeiten und du warst zu Weihnachten halt nie da. Ne? Und das kriegen die Leute dann halt auch gar nicht mehr raus.
Und als Kind ist dir das auch völlig egal, ob du irgendwie Würstchen mit Kartoffelbrei zu Weihnachten
eben,
isst.
Oder Nudeln
oder
aus der Dose.
Oder irgendwie die große edle Gans mit Klöße oder was auch immer. Genau, das ist völlig...
Aber genau, diese Geschichte macht diese, das schneidet Good Fortune nur an. Aber ich finde, und das merkt ihr schon, das stößt immer Gedanken an. Und ich finde, das verpackt es in einen hochsympathischen Rahmen mit tollen Darstellerleistungen. Seth Rogen ist eh immer gut. Aziz Ansari,
immer gut, weiß ich nicht. Er spielt schon seinen Stiefel.
Er spielt seinen Stiefel, aber er wird als Stiefel ja auch eingesetzt. Also ich hatte mich erinnert gefühlt an Longshot, diese Komödie, die er mit Charlize Theron vor ein paar Jahren gemacht hat, die auch schon so ein kleines Geheimtipp-Highlight gewesen ist. Wenn ich so in den letzten Jahren zurückgehe, dann fallen mir Longshot ein und Game Night als die beiden Komödien, die für mich herausgestochen haben.
Willkommen bei den Griswolds.
Der, den habe ich nicht gesehen.
Wofür ist das Hakenkreuz auf der Fernbedienung? Das ist ein so skurriler Film, den mochte ich gerne.
Den habe ich leider gar nicht gesehen, aber ja genau, es gibt so diese wenigen Komödien und das ist ja auch nichts, wo ihr reingeht und sagt, oh, ich habe mich zu tot gelacht. Ihr werdet, wenn ihr die nackte Kanone lustiger fandet, der ist auf jeden Fall das größere Gagfeuerwerk, aber das ist hier einer, da schmunzelt ihr sehr häufig, ihr fühlt euch gut, genau, ist so wie so eine warme Dusche und das auch noch mit Keanu Reeves, einem der sympathischsten Menschen aller Zeiten. Deswegen, ey, große Empfehlung von mir. Ich habe immer noch keine Wertung gegeben, weil ich bisher noch nicht dazu gekommen bin, eine Wertung zu geben. Ich habe gesehen, du hast 3,5 gegeben oder 7. Ich glaube, ich bin bei 4 Sternen. Ich schlage mich die ganze Zeit damit hin und her, aber ich würde den so wie bei Longshot einfach mal, weil ich gebe Komödien in der Regel nicht so eine hohe Wertung, aber würde ich hier einfach mal machen. Und weil ich muss sagen, so was würdest du als negativen Punkt sagen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht so.
Bei Good Fortune? Na, ich finde die ganze Geschichte um Asch ist sehr... Ich finde, es wirkt nicht interessant. So diese Anklage an den amerikanischen Traum, so das ist nichts Neues. Ich finde, diese Figur muss doch irgendwo was drin stecken, außer dieses selbstsüchtige, oh, jetzt habe ich die ganze Kohle, jetzt mache ich das. Auch der Glaube, finde ich, Frauen beeindrucken zu können mit Geld. Ich finde, das ist doch irgendwie jetzt auch schon eine Weile, da sind wir doch jetzt irgendwie so dran vorbei. Ja. Das, ich finde diese Figur so ein bisschen billig. Ich dachte jedes Mal, das Highlight ist, wenn Keanu Reeves und Seth Rogen zu sehen sind, dann zusammen in einem Motel, super Szenen, die dabei entstehen.
Aber
und
ich fand das Zusammenspiel mit ihm und Kiki Palmer echt gut. War wahrscheinlich wegen Kiki Palmer.
Es liegt an ihr. Also er ist so, ich würde sagen, Regie und Drehbuch und das zu spielen überladen, hätte er sich vielleicht nicht selbst als Hauptdarsteller nehmen sollen.
Ja, meine Meinung. Ich doch 3,5.
Mach doch, du fragst doch nur, was ich nicht so gut fand. Jetzt lass es doch nicht von deiner Bewertung runter. Und damit schalten wir rein in die Werbung und bedanken uns bei Koro. Koro, der Online-Shop. Da findet ihr haltbare Lebensmittel in Großpackungen. Gerade jetzt, wenn es wieder so ein bisschen kälter draußen wird und man muss sich irgendwie cozy machen. Da ist doch so ein Chai Latte oder ein guter Kaffee doch eine richtig feine Sache. Bekommt ihr alles bei Koro. Oder wenn wir uns beispielsweise ein schönes Erdnusscurry machen. Die haben leckere Nussmuse, wie einen Erdnussmus beispielsweise. Oder ein Mandelmus für so ein warmes Porridge morgens. Oder wenn wir uns Hummus selbst machen, dann haben die auch richtig leckeres Tannin.
Wie macht man Hummus selbst?
Wie man Hummus selbst macht? Das ist ganz einfach. Du nimmst Kichererbsen, kriegst du bei Koro. Du nimmst eine richtig schöne cremige Tahin, bekommst du auch bei Koro. Aha. Dann nimmst du ein bisschen Salz, Zitronensaft, Olivenöl, bekommst du auch bei Koro. Und dann vor allem noch Kreuzkümmel. Das ist für den Geschmack das Wichtigste. Und dann kannst du auch noch Paprika reinschmeißen oder Tomate. Und das alles schön vermixt bei der richtigen Temperatur. Am besten mit ein bisschen Eiswürfel. Wird ganz cremig. Kurzum bekommt ihr auch alles bei Koro. Ich mach dir, David, wenn du mal da bist, einen richtig leckeren Hummus zu Hause. Dazu ein bisschen Baguette.
Ich halte dich beim Wort.
Ich sing dann immer, das ist der Hummus, wo man mit muss.
Das ist nicht.
Keine Ahnung warum. Man ist halt ein bisschen komisch im Hause, Hofmann. Bekommt ihr alles im Koro Online-Shop neben vielen anderen Dingen und Highlights wie beispielsweise natürlich jetzt auch aktuell Adventskalender. Wenn ihr dort bestellt, haben wir natürlich noch den Rabattcode Schwafel5. Schwafel als Wort und 5 als Ziffer für euch. Wenn ihr den eingibt beim Bezahlen, bekommt ihr nochmal 5% Rabatt auf den ohnehin schon sehr fairen Preis. Vielen Dank an Koro und wir schalten zurück in den Podcast. Ballad of a Small Player. Colin Farrell spielt einen Typen namens Lord Doyle, nennt er sich, der nach Macau flieht und dort zockt und fast in keinem Casino mehr Kredit bekommt und anscheinend eine riesen Pechsträhne hat, aber glaubt, statistisch muss jetzt der große Sieg kommen. muss einfach kommen. Ja. Gerät auch eine Frau, die sich so ein bisschen seiner annimmt und ja, vielleicht kommt der große Sieg, vielleicht kommt er auch nicht. Und das ist die komplette Suchtthematik in A Ballad of a Small Player. Die
aber so wischiwaschi, so wie du es gerade erklärt hast, ist auch so, man hat so richtig die Lustlosigkeit in deiner Stimme gehört, was aber auch ein bisschen damit zu tun hat, dass dieser Film irgendwie sich nicht entscheiden kann. So ging es mir. Er konnte sich bei der Figur nicht entscheiden, er konnte sich bei der Thematik nicht entscheiden, weil Sucht ist das Thema, aber auch nicht so richtig, weil es geht dann um so viele kleine Sachen noch. Es ist ein bisschen Love Story mit drin. Es ist dann die Geschichte auch von einem Typen, der gleichzeitig auch noch ein Betrüger ist. Tilda Swinton ist hier zu sehen. Mal wieder in Kostümierung, wo man das Gefühl hat, hat sie das im Vertrag stehen, dass sie, hier hat sie so, wie sagt man, Knickerbockers. Diese hohen Strümpfe, die bis zu den Knien gehen. Dann hat sie eine Frisur, die einfach super weird aussieht. Auch das ist so, weiß ich nicht, der Film hat so was Traumwanderisches zum Teil. Vielleicht passt es da am ehesten rein, aber das ist so ein ganz seltsames Ding. Ich konnte ihn nicht greifen als Figur, weil ich konnte seine Entscheidungen als Figur nicht so richtig nachvollziehen. Der erinnert noch am ehesten an Leaving Las Vegas, wo sich ja Nicolas Cage zu Tode trinkt. Und hier hat man das Gefühl, hier spielt sich der Charakter zu Tode, ohne jetzt auf das Schicksal des Charakters eingehen zu wollen. Das heißt jetzt nicht, dass er am Ende sich zu Tode gespielt hat, aber es ist ein sehr, sehr großer, also richtig wie so ein Flug der Destruktion, der Selbstzerstörung, den er hier fährt. Weil immer wieder Dinge passieren, wo man denkt, warum macht er das jetzt? Wieso, was soll das? Und es ergab sich für mich aus der Figur und aus der Handlung nicht so wirklich. Und deswegen bin ich überhaupt nicht reingekommen.
Ja, es ergibt sich auch nicht, wenn in dem Film Momente, in denen vielleicht ein Change of Heart passiert, sind, also es ist nicht glaubwürdig.
Nee,
der ganze Film fußt irgendwie auf der Vision davon, wie sieht denn so eine Spielsucht zum Beispiel aus? Aber das ist eigentlich noch viel schlimmer als so, wie es sich hier darstellt. Dann wusste ich auch nicht, ob es ein kleiner Werbespot für Macau sein soll. Dafür ist aber das Schicksal zu traurig, um wirklich dafür Werbung zu sein. Macau, muss man wissen, ist quasi, man denkt immer an Las Vegas und so. Macau ist das eigentliche Glücksspiel-Moloch dieser Welt.
Wo ist das in China?
Ich denke, ja, lass uns doch mal.
Guck mal nach, weil ich habe mich das die ganze Zeit gefragt.
Ja, chinesisch, ja, Macau. Etwa 50 Kilometer westlich von Hongkong gelegene Sonderverwaltungsregion der Volksrepublik China. Ja, und im Grunde ist es das. Du guckst einem Menschen bei 100 Minuten, ungefähr 60, 70 Minuten dazu, wie er immer mehr dem Wahnsinn verfällt, immer mehr dem Zocken, immer mehr der Hoffnung, da rauszukommen. Und dann schlägt der Film einen anderen Weg ein. Und ach, das. Aber ich hatte mich zu David rübergelehnt nach 60 Minuten, meinte er, der sieht so langweilig aus. Und dann meinte David, aber schön sieht er aus.
Ja, die Bilder sind toll. Die Farben, da komme ich gleich zu. Das, was du gerade sagst, so die Hoffnung, da rauszukommen, die habe ich bei ihm nicht gemerkt. Also weil ich wusste gar nicht, woraus er herauskommen möchte, weil er sagt die ganze Zeit jetzt, ich suche diesen einen großen Gewinn. Aber dieser eine große Gewinn, was bringt er? Also es gibt zum Beispiel eine Szene im Film, da braucht er dringend Geld und geht zu einem Freund, der ihm noch $8,000 schuldet, der gibt ihm dann nur $2,000. Die beiden haben ein Essen zusammen und am Ende dieses Essens sagt der Freund, die Rechnung übernimmst jetzt aber du. Und dann guckt er auf seine $2,000 und legt die komplett auf den Tisch. Und ich dachte so, ich verstehe diese Figur nicht, weil sie auf der einen Seite die ganze Zeit Geld will, an anderer Stelle macht er aus wenig Geld ganz viel. Da sagt er so, guck mal, was ich aus $500 machen kann in kürzester Zeit. Ne? Und ich dachte dann so, warum wird an anderer Stelle Geld dann verschwendet, regelrecht weggeworfen? Ich konnte nicht zusammenbringen, was es bedeutet und dachte, sehr gut, vielleicht will der Film mir erzählen, dass es ihm gar nicht ums Geld geht, sondern es ist wirklich nur der Thrill des Spiels. Aber an anderer Stelle, gerade gegen Ende, hat man dann das Gefühl, nee, das ist dann irgendwie auch nicht. Weil dann auch, wie du sagst, wenn mal so Momente passieren, wo sich die Figur in eine Richtung entscheiden muss, kommt auch das irgendwie auf so ganz seltsamen Faden, sodass es nicht so richtig nachvollziehbar ist. So bleibt dann ein Fiebertraum, der schön gefilmt ist. Ich finde, Edward Berger hat echt ein gutes Händchen für Kameramänner. Ich hatte mal geguckt, hat er den immer gleichen? Nee, er wählt, glaube ich, immer einen anderen. Ist schon wieder ein anderer als der bei Konklave oder Wessen nichts Neues. Ich finde, also der hier ist mit so sein schönster Film. Ganz, ganz fantastische Bilder. Ist natürlich jetzt auch gar nicht so schwer in so einer Stadt, die aus Neonlichter besteht, aber trotzdem auch Spiel mit Licht und Schatten, mit Farben und ist ganz nah am Gesicht von Colin Farrell dran, bei dem ich vorher schon gelesen hatte, dass er hier eine tolle Schauspielleistung abliefert. Und ich muss sagen, er ist wirklich nicht schlecht, aber er ist für mich kein Oscar-Favorit, weil ich finde, er macht ganz viel nur so, ist so ganz viel am Schwitzen und Stöhnen und Machen. Aber diese Nuancen, die zum Beispiel eine Nicolas Cage in Leaving Las Vegas hatte, die fehlen. Und ich finde ihn zum Beispiel in Der Pinguin, da verschwimmt er in einer Rolle. Ja, und es gibt immer in The Lobster, verschwimmt er in einer Rolle. In Banshees of Inisherin. Ich finde, Colin Farrell, das habe ich ja schon mal gesagt, ist einer der aktuell besten Schauspieler, die wir haben. Und hier spielt er nur gut.
Und das liegt im Drehbuch, finde ich. Hier, Benjamin of Initial Ring, da geht es ja um jemanden, der seine Freundschaft erhalten will und nicht versteht, warum die jetzt beendet wird. Ja. Ja, da tut es dir ja voll leid. In The Lobster will er eine Partnerin finden, weil er sonst ein Hummer wird. Ja. So, und quasi als Pinguin, dieser mafiöse Hintergrund und die Verbindung zur eigenen Mutter, sind überall Motive. Hier sagt er im Grunde nur, hier in Macau, da kennt mich keiner, da bin ich ein Unbekannter. So, und damit weißt du, er will einfach nur unbekannt sein. Aber genauso unbekannt bleibt die Figur den ganzen Film. Nicolas Cage will sich totsaufen. Das ist seine Aufgabe. Trinken, bis er stirbt.
Ja.
Und hier gibt es keine Aufgabe.
Das ist der rote Faden,
gibt keine Aufgabe. Ich habe sehr viel Schulden und entweder die begleiche ich oder begleiche ich nicht. Und
um die Schulden geht's aber viel zu spät. Also erst die Schulden will er erst an einem ganz anderen Punkt auf. Und am Anfang habe ich lange in der Zeit nicht verstanden, was will die Figur überhaupt? Was ist der Draw für ihn? Was will er? Was ist der rote Faden für die Handlung, aber auch für die Figur? Und die gibt's nicht. Und dadurch wird da so eine Wischiwaschi-Nummer draus, wo du emotional nicht dich verbinden kannst. Und so richtig Nebenfiguren gibt's auch nicht.
Also, es gibt doch keinen Sinn, dass sie ihn so viel Kredit einräumen oder bürgen, weil er anscheinend jemand ist, der erstmal dauerhaft verliert. Also der auch seine Schulden nicht bezahlt bis zu einem bestimmten Punkt. Also ich weiß auch nicht, ich konnte nichts. Also diesen Glücksspielfilm, entweder wohnt ihn oft so eine Glanz und Glorie und so eine Siegergeschichte ein oder du tunkst es in so einen Oceans-Umfeld rein und versuchst da irgendwie eine Geschichte zu erzählen oder du machst sowas wie Casino draus, ein Gangstermilieu oder den Aufbau von Las Vegas. Da geht es ja auch in Pate darum, Casinos aufzubauen. Aber hier ist es auch nicht die Geschichte von einem Verlierer, der eingesaugen wird und in den Moloch irgendwie zermalmt wird. Es ist so nichts Halbes, nichts Ganzes.
Ja, nichts Halbes, nichts Ganzes.
Also es ist ganz komisch. Ja.
Könnt ihr euch wann, also jetzt im Kino, die ab dieser Woche angucken und auf Netflix startet das Teil.
Das muss ich ganz kurz einmal schauen.
Ja, also im Grunde könnt ihr warten, wobei ich sagen muss, für die Bilder würde es sich schon lohnen, aber dann ist es
halt wirklich. Ich würde eher sagen, nicht tatsächlich.
Nicht wirklich, ne, ja.
Also ihr müsst wissen, die Farben sind auch sehr voll und satt, ganz oft das Rot zum Beispiel im Kontrastenthema. Und wenn ihr zu Hause auf HDR oder Dolby Vision Geräten schaut, sieht das auch sehr toll aus. 29. Oktober wird er auf Netflix starten. Also
dann
zwei Wochen.
Nicht wirklich viel lange warten müssen.
Und der wird auch nur ein wenig Leinwänden. Also der wird quasi gezeigt, um die Regularien für diverse Filmpreise zu erfüllen. Darum geht es dann bei dieser Kinoauswertung. Ähnlich.
Da sehe ich ihn nicht.
Schauen wir mal. Also ein bisschen ist dieses Jahr auch am Mangeln eines Mitbewerbers. So finde ich. So.
Bezogen auf was?
Bezogen auf, wenn wir jetzt wieder beste Hauptdarstellerin zum Beispiel nehmen, ne? Oder beste Hauptdarsteller. Sean Penn, ja. So, und dann gibt es eine Reihe von.
Du bist Nebendarsteller.
Das ist schon mal was, wo ich gespannt bin.
Also was viele sagen, Hamnet ist der größte Konkurrent.
Den haben wir noch nicht gesehen.
Für auch One Battle After Another und Paul Mescal, der große Frontrunner. Und Marty Supreme wurde schon gezeigt und soll spektakulär sein.
Ich meine, nur Dwayne Johnson und Colin Farrell sind quasi gegenüber meinen Erwartungen genauso dahinter abgefallen.
Ja,
und da
stimmt.
Sind eine Reihe von Filme, die das jetzt nicht so abliefern. Oder wenn wir gleich auf House of Dynamite zum Beispiel sprechen, ein sehr spannender Film, der aber eigentlich gar keinen richtigen Hauptdarsteller hat.
Ja.
So, wo dann auch denkst, na, wo greifst du denn jetzt in der Kategorie?
Die Atomrakete.
Ja, vermeintlich. Worum
geht's?
Die
Angst.
Die Angst. House of Dynamite könnt ihr seit letzter Woche gucken und kommt jetzt am 24. Oktober auf Netflix.
Also könnt ihr im Kino gucken, es hat auch einen Limited Release bekommen.
Und es ist ein Film, der führt uns in verschiedene US-Behörden. Wir sind einmal bei der FEMA Katastrophenschutz, dann sind wir im Situation Room, im Oval Office, wir sind auf einer Militärstation, wir sind aber auch ganz nah beim US-Präsidenten. Es kommt nämlich an einem Morgen zum Abschuss oder dem Start einer Rakete irgendwo im Pazifik, David guckt immer noch Jack LeBuck hier an.
Jack.
Und zum Abschuss einer Rakete oder einem Start einer Rakete irgendwo im Pazifik, man weiß nicht, woher die kommt, haben damit die Russen zu tun, China, ist das ein Alleingang von Nordkorea, die Tatsache, dass man das nicht zuordnen kann, auch schon allein schwierig und dann nimmt die so eine orbitale Flugbahn und das heißt, die wird sehr weit reichen und relativ schnell wird klar, die wird auf US-amerikanisches Festland treffen. Und ob nur irgendwo oder eine größere Stadt, das sind Szenarien, die sich mit jeder Minute, die länger fliegt, verdichtet.
Und es sind 19 Minuten, die diese Rakete brauchen wird von, ich glaube, es ist aus der Richtung China, ne? Irgendwie so.
Ich habe ja gerade drüber geredet, dass man es nicht richtig zuordnen kann, aber vom dem Moment, wo sie auf dem Bildschirm ist, bis zum Einschlag. 19 Minuten, in denen man reagieren muss in den USA, reagieren muss, wo kommt die her, überlegen muss, setzt man ein Zeichen, was hat das für Folgen, ist diese Rakete atomar bestückt, lässt sie sich abfangen oder nicht. Viele Wenns, mit denen wir aber in drei Durchläufen quasi verschiedene Perspektiven darauf bekommen. Das ist die Idee hinter House of Dynamite.
Ja, Catherine Bigelow macht das seit, wir reden ja gleich noch länger über sie, und Catherine Bigelow hat jetzt irgendwie seit geraumer Zeit einen Narren daran gefressen, an so aktuell politischen Sachen oder an ja aktueller Zeitgeschichte auch und Konfliktherden. Und da bin ich echt fasziniert davon, wie die es auch jetzt in diesem hohen Alter, die ist 73. Da habe ich heute nicht schlecht gestaunt, als ich das gelesen habe.
Das wäre auch wieder sowas, wenn dann kommt, wer ist gestorben in ihrem Haus in L.A., wo ich so denken würde, what?
Wir reden doch jetzt nicht über ihren Tod.
Nee, ich meine nur, sie ist auch so ein, wo ich denke, die ist ja voll mittendrin und fit. Und ja, so einen Film zu schneiden, da muss ja auch geistig komplett da sein.
Ja, sie hat da, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, bei Paul Greengrass, die großen Meister des Kinos, die haben so ein tolles Gespür für Zuspitzung und Spannung. Und hier ist es genauso. Ab dem Moment, wo klar wird, da ist eine Rakete unterwegs, filmt sie in die Gesichter der Anwesenden, die so, ne, selbst in den hohen Positionen ist da so eine Mischung aus Ratlosigkeit, aus Angst. Dann kommt aber auch wieder, ja, kein Problem, das kriegen wir hin. Ne, gucken wir erstmal. Aber in 19 Minuten tut sich da eine Menge und dann wird dann irgendwann klar, okay, das wird eine große Stadt anvisiert. Was machen wir da? Einige der Beteiligten haben sogar Angehörige dort und das ist auf der einen Seite sehr spannend, weil Catherine Bigelow einerseits Einblick gibt in diesen großen Apparat, der dann anfängt, diese Räder, die sich dann drehen. Was muss man machen? Kann man Leute vielleicht evakuieren? Wer muss alles eingeschaltet werden? Und es werden zig Leute angerufen, die in eine große Konferenz kommen, die zum Teil nicht mal auf ihren Stühlen sitzen, sondern gerade noch in der S-Bahn sitzen, weil sie zum Weißen Haus fahren. Der US-Präsident ist schön angelegt an George W. Bush, der ja damals Kindergarten irgendwie so. Und hier ist es sehr ähnlich. Idris Elba spielt hier den Präsidenten. Und da zeigen sie dann 19 Minuten lang das erste Mal aus der Sicht von Rebecca Fergusons Figur, die so, ist das Krisenmanagement? Das ist der Situation Room im White House. Und da geht es dann erstmal darum, welche Bundesbehörden müssen eingeschaltet werden, welche Wege müssen gegangen werden. Und dann nach 19 Minuten, und das muss man vielleicht bei diesem Film dazu sagen, weil ihr fragt euch sicherlich, Moment, das ist 19 Minuten lang, wie dehnt der Film das auf diese Zeit? Nein, tut er nicht, denn er wird zweimal die Perspektive wechseln. Nach 19 Minuten fängt der Film dann praktisch nochmal von vorne an und zeigt die Perspektiven von Figuren, die zwar schon zu sehen waren, deren Perspektiven dann aber nochmal erweitert werden. Und ich dachte im ersten Moment, hui, ob das jetzt nochmal spannend ist, ne, weil der Film fängt dann praktisch nochmal von vorne an, weil er die 19 Minuten nochmal zurückspult. Und da hatte ich kurz ein bisschen Panik, habe dann aber gemerkt, auch in diesem zweiten Durchlauf funktioniert das sehr gut, weil diese neuen Perspektiven, neuen Eindrücke, Einblicke, da wird dann zum Beispiel aus der Perspektive eines Generals gezeigt, der dann zu diesem klassischen Bild passt von General, der sagt, Mr. President, es gibt folgende Möglichkeiten, wie wir jetzt zurückschlagen können. Sie haben dieses Buch hier bekommen und da steht, wie viele Raketen wir jetzt auf unseren Feind schießen können. Ohne zu wissen, welcher Feind denn jetzt überhaupt gemeint ist, weil eben immer noch die Frage im Raum steht, wer ist es denn? Und dann wird versucht zu klären, wer könnte es sein? Leute werden angerufen, unter anderem Greta Lee, die irgendwo auch bei einer Theatervorführung ist, die dann einschätzen soll, könnte es Nordkorea gewesen sein? Und dadurch werden nochmal neue Punkte gefunden und dann switcht der Film ein zweites Mal, spult wieder 19 Minuten zurück und hat dann nochmal eine Perspektive und zeigt dann den Präsidenten. Und dieser dritte Teil, also im letzten Drittel, war ich dann nicht mehr dabei. Da habe ich gemerkt, das ist die Geschichte, die mir nicht so gut gefällt. Die Perspektiven, die hier aufgemacht werden, sind nicht so gut. Und da nimmt er dann viel Fahrt raus. Also dreimal funktioniert der Trick leider nicht. Und ich habe dann auch gemerkt, dass mir dann letzten Endes doch so ein bisschen der Einblick mehr gefehlt hat. Also was ich neulich bei The Lost Bus eigentlich ziemlich cool fand, dass Paul Greengrass zumindest versucht hat, in diesem Chaos zu zeigen, was gibt's denn eigentlich für Stellen? Wer ist denn mit involviert? Die Brandbekämpfung, die Stromnetzwerke, die versuchen irgendwie da, ne, vor Ort alle miteinander zu kooperieren. Was muss man für Sachen abstellen? Wer ist gefragt? Wer muss wohin? Da gibt's Filme, die machen das besser, damit ich auch einen tatsächlich nochmal realistischeren Einblick erhalte. Es kann natürlich sein, dass das total realistisch ist, was sie da zeigt. Aber dann dachte ich, also wenn wirklich mal so eine Atomrakete von A nach B fliegt, dann ist ja vorbei. Also weil wenn das die einzigen Mittel sind und alle völlig panisch sind, dann ist ja davon auszugehen, dass es da gar keine Abwehrmöglichkeiten gibt.
Naja, ich glaube, wenn es dazu kommt, ich glaube, hier ist ein großer Punkt, dass die gar nicht zuordnen können, woher das ursprünglich kam. Und die dadurch viel zu spät auch merken, also dass du erst bemerkst, dass eine Rakete in der Luft ist, wenn sie in der Luft ist und nicht schon viel früher bei allen Vorbereitungen, die passieren. Ne? Es wird ja alles überwacht und mit Satellitenbildern, da öffnet sich irgendwo ein Silo, das man vermuten könnte. Ne? Alle Atom-U-Boote sind ständig auf irgendwelchen Radaren, würde ich vermuten. Das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, den man hinnehmen muss bei dem Film, wo ich glaube aber, dass da viele Dinge noch vorher passieren, nicht so weit kommt. Deswegen mache ich mir da nicht so, also da habe ich nicht diese gleichen Gedanken. Also die ersten beiden Szenarien gehe ich auch mit. Die finde ich sehr, sehr spannend und sehr gelungen. Beim dritten, finde ich, habe ich mir am schwierigsten getan. Wir kriegen vorher durch so viele Personen und Behörden, teilweise finde ich auch durch Aufnahmen, wie zum Beispiel von so einer Militärstation, wo sich dann für Abfangraketen so Kuppeln öffnen und die abgefeuert werden. Für mich sieht das nach echtem Material aus, wo das Pentagon wieder gesagt hat, ja, kannst du verwenden, weil da kommen wir gut genug weg von der Optik, dass dann alles so auf eine Person konzentriert wird. Und Idris Elba ist für mich auch zu cool. Der vereint nicht diese Schwere von so einer Entscheidung, die jetzt zu treffen ist. Aber trotzdem glaube ich, ist die Realität leider ähnlich so. Ne? Dass dann nachher dann einer gebrieft wird ringsrum und sitzt dann da und sagt jetzt also
am Ende. Ja, was ich krass finde, ist, dass offenbar die ganze Zeit ihm jemand hinterherläuft mit einem Koffer, in dem die, ist es so?
Dass da ich denke,
ein Koffer, in dem dieses Buch mit den Abschusscodes für Nuklearraketen drin ist und möglichen Zielen. Das ist ja crazy. Dass ja, dein das einziger Job ist, die ganze Zeit hinter dem Präsidenten herzudackeln.
Du, es gibt Leute, die spielen in der NFL, deren einziger Job ist, einmal gegen Football zu treten für 10 Millionen im Jahr pro Spiel. Die treten im ganzen Jahr 30 Mal gegen Football oder 40 Mal.
Und naja, aber die haben dann, haben wenigstens mehrere Einsatzmöglichkeiten. Aber der Typ, der mit einem Koffer und den Nuklearcodes durch die Gegend läuft, der hat, ne, also sein Job bisher nie gefragt gewesen.
Es gibt Jobs, die sind so wichtig, der ist wie eine Haftpflichtversicherung. Die hast du doch auch nur in der Hoffnung, dass du sie nie brauchst.
Ja.
Aber trotzdem hast du sie so. Also es gibt Menschen, deren
keiner mit dem Koffer und der Haftpflichtversicherung.
Ja, aber es gibt Berufe, deren sehnlichster Wunsch ist es, dass sie nie gebraucht werden. Aber sie müssen 24 Stunden da sein.
Ja.
Ja, und das ist eben so ein Job. Und das wird ja nicht ein Typ sein, weil der muss ja pennen. Der rotiert ja auch, ne?
Ich finde, der wahre Horror dieses Films speist sich vor allen Dingen aus der Aktualität. Weil ich konnte natürlich nicht, und so wird es euch selber bei dem Film gehen, daran denken, wie ist denn die aktuelle politische Lage in den USA? Und du ersetzt natürlich im Kopf sehr schnell Idris Elbas Figur, die erinnert sehr an Barack Obama, haben sie wahrscheinlich auch bewusst so gewählt. Und wenn du den ersetzt durch den aktuellen US-Präsidenten, dann wird dir wirklich Angst und Bange, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich dachte, in so einer Situation Hilfe, also mehr als Hilfe. Und das war so ein Punkt. Und der andere Punkt ist einer, der, da bin ich sehr gespannt, wie das die Masse aufnimmt. Du wirst sicherlich meinen, was ich meine. Ich bin einmal kurz laut im Film geworden.
Ach so, ganz
am Ende.
Das habe ich thematisiert in meiner Kritik. Ich habe gesagt, das ist ein Film, der sehr frustrierend ist, aber das ist auch Sinn der Sache.
Ja, das kann man wirklich so sagen. Ich fand es gut und frustrierend zugleich, weil ich dachte, das ist eine schöne Entscheidung, die dann auch nochmal zeigt, dass, wir wollen es jetzt nicht vorwegnehmen, deswegen reden wir jetzt um den heißen Brei herum, aber ihr werdet es wissen, wenn ihr diesen Film guckt und den solltet ihr gucken. Ich finde es eine schöne Entscheidung, weil es zeigt, dass es darum nicht geht. Was ihr euch wünschen werdet, was dieser Film auch macht, das löst er nicht ein. Das ist aber okay, wie ich finde, weil das ist nicht der Punkt dieses Films. Und das fand ich fair. Für das, was er machen will, nämlich Spannung zu erzeugen, auch ein bisschen Angst zu machen, finde ich das eine gute Sache.
Es ist so ein bisschen natürlich auch, ich glaube, dass nicht wenige rausgehen werden und dann sagen werden, oh, meine Erwartungshaltung war eine ganz andere. Und da vielleicht im ersten Moment das auch gar nicht cool finden, was für einen Weg der Film da geht. Mich hat auch so ein bisschen erinnert, als wäre er so die Vorgeschichte zu dieser richtig starken 7. Episode zu Paradise.
Ja.
Der Serie, die wir gesehen haben, wo es ja dann zu dieser Auseinandersetzung kommt zwischen den Weltmächten. Kurzum, House of Dynamite, der lohnt sich. Aber was halt wichtig ist, dass wenn ihr jetzt sagt, House of Dynamite, schaut ihr zu Hause, denn der startet ja schon nächste Woche und guckt ihr vielleicht nicht im Kino, weil er auch in eurer Nähe nicht läuft. Das ist kein Film, den du Second Screen-mäßig, wie viele es machen bei Streamern. Da wird nicht nebenbei, weiß ich, gebügelt, gekocht, Wäsche gewaschen oder aufs Handy geguckt. Da musst du dabei sein. Diese Spannung
das
transportiert
verlangen wir
sich
von euch.
Ja, das ist wichtig.
Da wird nicht.
Na, ich finde, es gibt so manches ich glaube, man muss es bei Streamingfilmen echt dazu sagen. Wir gucken jetzt den Film und machen nichts parallel.
Das ist einer dieser Filme, wo man sagt so, aber Netflix macht nicht nur schlechte Sachen. So, und dann wird jemand sagen, ja, was denn? Nenn doch mal einen Film und dann kann man diesen hier nennen.
Ja, aber es ist auch gerade generell, ich meine, wir hatten Lost Buzz letzte Woche, ne? Wir haben Ballad of a Small Player, ist nochmal anders. Also es fühlt sich gerade, finde ich, insgesamt dieses Jahr, da können wir später mehr drüber reden, nach einem qualitativen Aufschwung für mich an.
Ich finde auch, es ist ein besseres Filmjahr als das letzte. Das kann ich auch sagen. Aber nicht aus Blockbuster-Sicht, da sieht es ziemlich mau aus. Nee,
das finde ich gut, weil viele originäre Stoffe mit Ideen in den Markt kommen. Genau. Aber reden wir ein andermal drüber an dieser Stelle. Übrigens für dich zwischendurch, ich habe nochmal, damit du es weißt, ich habe mich an den Begriff wieder erinnert, für dich gegoogelt, was Jack LeBuck ist.
Eine Lederwanze.
Eine Lederwanze ist Jack. Du erkennst sofort wieder, ist richtig, ne? Das ist eine Lederwanze. Der Fichtenbock sieht nämlich anders aus.
Ganz kurzer Einwurf. Wir haben gerade die Information bekommen, dass wir jetzt nicht mehr allzu lange machen. Es gab eine Doppelung im Studio, die gebucht wurde und man nahm an, wir sind schneller fertig, wir haben uns aber wieder verquatscht. Wir machen jetzt auf jeden Fall noch das Hauptthema über Catherine Bigelow, aber ich kann schon mal voraussagen, die Letterboxd-Roastings, die wir schon seit 2 Folgen versprochen haben, gehen in die nächste Runde. Das machen wir dann also dann beim nächsten, wir machen einfach eine Sonderfolge, wo wir nur Letterboxd-Accounts roasten.
Aber guck mal, ich fände auch bei Folge 233 immer noch krass, dass wir immer noch 90 Minuten reden können und trotzdem nicht alles schaffen. Und damit schalten wir rein in die Werbung und bedanken uns bei Koro. Koro, der Online-Shop. Da findet ihr haltbare Lebensmittel in Großpackungen. Gerade jetzt, wenn es wieder so ein bisschen kälter draußen wird und man muss sich irgendwie cozy machen. Da ist doch so ein Chai-Latte oder ein guter Kaffee doch eine richtig feine Sache. Bekommt ihr alles bei Koro. Oder wenn wir uns beispielsweise ein schönes Erdnuss-Curry machen. Die haben leckere Nussmuse, wie einen Erdnussmus beispielsweise oder ein Mandelmus für so ein warmes Porridge morgens. Oder wenn wir uns Hummus selbst machen, dann haben die auch richtig leckeres Tannin.
Wie macht man Hummus selbst?
Wie man Hummus selbst macht? Das ist ganz einfach. Du nimmst Kichererbsen, kriegst du bei Koro. Du nimmst eine richtig schöne cremige Tahin, bekommst du auch bei Koro. Aha. Dann nimmst du ein bisschen Salz, Zitronensaft, Olivenöl, bekommst du auch bei Koro. Und dann vor allem noch Kreuzkümmel. Das ist für den Geschmack das Wichtigste. Und dann kannst du auch noch Paprika reinschmeißen oder Tomate. Und das alles schön vermixt bei der richtigen Temperatur. Am besten mit ein bisschen Eiswürfel. Wird ganz cremig. Kurzum bekommt ihr auch alles bei Koro. Ich mach dir, David, wenn du mal da bist, einen richtig leckeren Hummus zu Hause. Dazu ein bisschen Baguette.
Ich halte dich beim Wort.
Ich singe dann immer, das ist der Hummus, wo man mit muss.
Das ist nicht.
Keine Ahnung warum. Man ist halt ein bisschen komisch im Hause Hofmann. Bekommt ihr alles im Koro Online-Shop neben vielen anderen Dingen und Highlights wie beispielsweise natürlich jetzt auch aktuell Adventskalender. Wenn ihr dort bestellt, haben wir natürlich noch den Rabattcode Schwafel5. Schwafel als Wort und 5 als Ziffer für euch. Wenn ihr den eingibt beim Bezahlen, bekommt ihr nochmal 5% Rabatt auf den ohnehin schon sehr fairen Preis. Vielen Dank an Koro und wir schalten zurück in den Podcast. Catherine Bigelow, was heißt Hauptthema? Ne? Also wir machen es zum Thema, weil wir haben ja nicht so viel Zeit. Aber bei Catherine Bigelow, was fällt dir als erstes ein?
Ich glaube vielleicht, was man mal sagen muss, ich bin ein großer Fan von Catherine Bigelow, schon seit ich ein ganz kleiner Kerl bin. Ich habe jetzt bei Wikipedia einen Satz gelesen. Das steht ganz am Ende ihres Wikipedia-Eintrages, steht unten, als Zusatz, Bigelow ist eine der wenigen Action-Regisseurinnen. Und als ich das gelesen habe, erinnerte ich mich an früher, weil ich schon damals dachte, wen gibt's denn aber eigentlich noch? Diesen Gedanken habe ich jetzt wieder gehabt. Ich habe dann gedacht, so, wer sind denn andere Action-Regisseurinnen? Und jetzt gebe ich die Frage mal an dich weiter. Ich habe gegoogelt und die
Olivia Wilde, würde ich ein bisschen sagen, hat die nicht was gemacht, was ein bisschen actionreicher zuletzt war?
Welchen?
Warte mal, was ist denn ihr letztes Ding?
Ich weiß es auch gar nicht mehr. Ich erinnere mich, dass sie ja diesen alternative Realität-Film mit Dings gemacht hat hier. Wie hieß das? Wo sie in diesem kleinen Vorort war mit Harry Styles.
Ja, ja.
Ich habe den Namen vergessen, ehrlich gesagt.
Und Don't Worry Darling
war Don't das. Worry Darling.
An die Booksmart hat
Booksmart sie gemacht. Hat sie gemacht. Nee, nee. Also eine Frau, die hauptsächlich dadurch bekannt ist,
Actionfilme. Hauptsächlich? Ich muss überlegen, ein Actionfilm überhaupt.
Ich habe mal gegoogelt. Der erste Name, der aufkommt, ist Mimi Lader. Und du wirst jetzt sagen, hä? Und ich dachte auch, hä? Das ist die Dame, die hat in den 90er Jahren Deep Impact gedreht. Und dann hat sie noch...
Oh, das ist ein schönes Schlussbild, denke ich immer noch heute, wie sie da stehen und der Komet runterkommt.
Ja, und nee, da passiert, das ist ja kein Schlussbild. Der schlägt doch in der Mitte des Films dann irgendwann ein,
oder?
Ist das
nicht, wo die sich in den Arm nehmen und dann sterben?
Das ist Knowing. Das ist der mit...
Nein. Ich meine, bei Deep Impact ist doch auch so ein paar.
Nee, Deep Impact ist der, wo der Komet einschlägt und dann kommt diese riesige Flutwelle.
Ich war zu jung, vielleicht hatte ich das auch wieder schon.
Ich glaube nicht, dass das das Schlussbild ist.
Den hatte ich geguckt, da war ich 12 oder so.
Sie hat auch noch Project Peacemaker gemacht mit George Clooney unter anderem. Der war so ein bisschen Action. Aber das war's. So, und es gibt eigentlich eine Patty Jenkins, wurde jetzt genannt, weil sie Wonder Woman gemacht hat. Aber auch da, die hat ja dann auch so Sachen wie Monster und so gemacht. Catherine Bigelow ist die einzige Regisseurin, wo man sagen kann, die macht eigentlich Filme und deswegen wird sie von Männern sehr, sehr gerne genannt. Die macht eigentlich Männerfilme. Die macht so Filme, die in den 90ern, in den 80ern und dann auch danach eigentlich eher, ne, wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie Gefährliche Brandung guckst, dann wirst du nicht denken, so, das hat eine Frau gemacht.
Das ist
so
auf meiner Schandeliste.
Gefährliche Brandung?
Frag das doch nicht noch so.
Bitte, Robert, den bitte entschanden, weil der ist super.
Ja.
Das ist eine ganz interessante Frau, weil die ist 51 geboren. Und dann los ging es mit ihrer Filmkarriere so 81. Das heißt, die hat erst mit 30 ihren ersten Film gemacht. Die ist also sehr spät eingestiegen. Und deswegen war jetzt auch so dieser Gedanke, was, die ist 73? Aber ja, die hat recht spät angefangen, ihre Filmkarriere zu beginnen. Weil sie vorher, die hat ganz lange Kunst studiert, ist dann irgendwie, hat sie nebenbei mit Philip Glass, der auch Komponist, glaube ich, ist, hat sie dann Häuser renoviert und für einen Profit verkauft, hat ganz, ganz viel.
Sie mit der Ian Keaton übrigens verbindet.
Ja?
Ja.
Siehste? Und sie hat ganz, ganz, ganz viel, ganz lange in der Kunstszene sich verdingt, mit Julian Schnabel unter anderem zusammengewohnt, mit Susan Sontag, das war ihre Lehrmeisterin, also die war richtig dicke drin und hat dann aber irgendwann angefangen, sich für das Thema Film zu interessieren, hat dann erste Kurzfilme mit inszeniert, auch so an Musikvideos mitgewirkt und dann ihren ersten Film, ich glaube 1981, hat sie The Loveless gemacht oder Die Lieblosen, der gleichzeitig auch der erste Film von Willem Dafoe gewesen ist, in der die erste Hauptrolle hatte. So ein Biker-Gang-Film, da hat sie noch nicht alleine Regie gemacht, sondern war nur Co-Regisseurin, aber da ging es dann los. Und dann, wenn ich da ging es los sage, dann meine ich, dass der nächste Film dann tatsächlich 6 Jahre gedauert hat, weil die hat dann, ist jetzt nicht so gewesen, dass Hollywood auf eine weibliche Regisseurin gewartet hat. Und sie hat dann 1987 einen Film gemacht, den nenne ich immer wieder, wenn Leute mich fragen nach einem meiner Lieblingsvampirfilme oder generell nach Horrorfilmen, die keiner kennt. Near Dark, Die Nacht hat ihren Preis, heißt der. Den habe ich damals als Teenager viel zu jung gesehen und ich fand den fantastisch. Die hat da die Hälfte der Crew genommen, die bei Alien vor Ort stand. Bill Paxton, Jeanette Goldman, glaube ich, heißt sie, die eine der Marines gespielt hat in Aliens.
Goldstein,
Entschuldigung. Und Lance Henriksen hat sie mit vor die Kamera gezogen. Die hat sie gleich vom Set rübergeholt. Das haben die ein Jahr später gemacht. Und es ist so ein schöner, düsterer Horrorfilm, der eigentlich so mal als Western geplant war. Sie hat Near Dark selbst geschrieben und hat dann aber gemerkt, mit diesem Drehbuch stößt sie in Hollywood überall an irgendwelche Schranken, weil Western, das Genre war damals tot. Es kam ja dann erst Erbarmungslos mit Clint Eastwood und dann Kevin Costners, der mit dem Wolf tanzt, die beide so dafür gesorgt haben, dass der Western kurzzeitig mal wieder da war. Es wird immer gesagt, die haben den Western wiederbelebt, aber es ist ja nicht der Fall gewesen. In den 90ern, der Western kam ja nicht zurück, aber das war so das letzte Aufbäumen des Westerns.
Die gibt es erst jetzt wieder durch Taylor Sheridan so ein bisschen.
So ein bisschen, genau. Ja. Übrigens ein toller Artikel, das wollte ich eigentlich noch erwähnen. Letzte Woche ist beim Hollywood Reporter, ich hatte dir den geschickt.
Ich hatte den komplett gelesen.
Ja,
ich habe wirklich 15 Minuten dran gelesen,
ja,
glaube ich.
Ist super, das ist spannend.
Sehr lang.
Es gibt einen Artikel vom Hollywood Reporter da über Kevin Costner und was, ne, wird so ein bisschen über seinen Charakter gesprochen, dass er sehr schwierig sein soll. Es wird auch darüber gesprochen, warum Yellowstone zerfallen ist, was jetzt eigentlich mit Horizon ist. Das sollte ja eine Saga aus.
Yellowstone ist nicht zerfallen, da kommen neue Folgen. Habe ich gerade erst eine Koop gedreht.
Ja, aber, sein Mitwirken ist ja dann, er ist ja dann rausgeflogen. Und es soll viel mit seinem Ego zu tun haben. Auch Horizon ist ja der zweite Teil, der eigentlich wenige Wochen oder Monate nach dem ersten Teil letztes Jahr starten sollte. Man hört ja davon gar nichts mehr.
Dabei war es nicht schlecht, der erste Teil. Der war nicht schlecht.
Ich mochte ihn leider gar nicht. So. Und jetzt mittlerweile sammelt er Geld, indem er als Sprecher so auf irgendwelchen, ich weiß, war auf so einer Veganismus-Convention war er, oder?
Nee, nicht Veganismus,
Veterinary,
Veteranen oder nee, Tierärzte.
Veterinary.
Weiß ich nicht, aber nicht vegan, auf jeden Fall nicht vegan.
Okay. Ich glaube, es war Tierwohl.
Western und vegan.
Ich glaube, es war nicht Veterans, sondern es war Veterinary und das ist okay. Ja, Tiere. Also ist ein spannender Artikel, den ich mal kurz einwerfen möchte. Anyway, das Western-Genre war tot, also hat sie es umgeschrieben und hat da so ein Film im damaligen USA draus gemacht. Aber das Ganze spielt, glaube ich, so in Texas und dadurch wirkt es, ehrlich gesagt, fast wie ein Western, auch weil viele Tropes mit drin sind. So, ne? Man hat sowas wie so eine Belagerung ist da mit drin und Schusswechsel und das ist ein richtig schöner Vampirfilm, den ich euch ans Herz legen möchte, der aber leider krass gefloppt ist. Der hat zwar nur 5 Millionen gekostet, aber dann tatsächlich nur 3 Millionen eingespielt und ist dann hinterher erst auf Videokassette und auf DVD zu einem Erfolg geworden, aber es kennt ihn trotzdem niemand.
Bei ihr ohne hin so ein Thema, ne? Dass auf Erfolge dann Misserfolge folgen.
Ganz
und
große,
dann immer
ja.
große Pausen sind. Also Catherine Bigelow ist wahrscheinlich ja bekannt, weil sie ja eben eine der, also die erste, was ist ja sogar die erste.
Die erste Oscar-Preisträgerin
für Regie ist. Und so viel Promo, eher fast um ihre Person als um ihre Filme, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, das Thema, dass sie eine Frau ist, dominiert tatsächlich die Medien.
Das ist irgendwie traurig.
Ja, und es ist auch so, also was mich total genervt hat, ist so das Jahr, was war denn das? 2010, als sie den Oscar bekommen hat für Hurt Locker, beste Regie. Da ist sie ja angetreten gegen James Cameron und Avatar. Und
das muss anders, nicht 2009 oder 2008? Ah, kein Avatar?
2009 ist Avatar herausgekommen.
Okay.
Aber die sind dann ja erst im nächsten Jahr bei der Oscarverleihung 2010 gegeneinander angetreten und da haben die Medien ein Riesenthema draus gemacht, weil ne, die beiden Ex-Leute, falls du es nicht wusstest, die waren mal liiert zwischen 89 und 81 und James Cameron hat unter anderem mit am Drehbuch geschrieben für Strange Days, den hat er auch mitproduziert. Es gibt Leute, die behaupten, dass Strange Days eigentlich fast ausschließlich von ihm stammen würde und er hat auch mitgeholfen, Gefährliche Brandung mitzuschreiben. Also er hat, James Cameron kann ja Drehbücher schreiben, der hat dann irgendwie drüber geguckt bei ihr und da wurde da so ein Riesending draus gemacht. Und man hatte immer das Gefühl, dass dann in den Medien dieses, sie war die Frau von James Cameron. Also auch da darf sie nicht sie selber sein, sondern sie ist dann halt die Frau von James Cameron. Und damit hat die, glaube ich, ihr ganzes Leben gekämpft gehabt, auch weil sie eben Filme gemacht hat, die so einer Männerdomäne zugeordnet wurden. Aber man muss sagen, die hat dann 1989, der Film nach Near Dark, war dann Blue Steel.
Ja.
Und Blue Steel war so ein Film, demnach, der, ich muss gestehen, der ist nicht gut. Ich finde nämlich so ein bisschen, das Drehbuch will ganz viel. Es geht dann nämlich um Jamie Lee Curtis, die spielt eine Polizistin, die gleich am ersten Arbeitstag, sie kommt direkt von der Academy und an ihrem ersten Arbeitstag kommt sie in eine Situation, da muss sie jemanden erschießen in Notwehr. Und daraus wird dann eine seltsame Geschichte von einem Typen, der ihr nachstalkt. Sie muss dann irgendwie ihre Unschuld beweisen, aber es gibt dann einen neuen Killer, der gleichzeitig so ein ganz manisches Ding mit ihr hat. Und das wird immer unglaubwürdiger im Verlauf der Handlung, wie ich finde. Aber es gilt als der Film, der vor allen Dingen für diese Feminismusbewegung ganz, ganz groß gewesen ist. Für feministische Filmemacher zeigen sich diesen Film. Also er wird sehr, sehr häufig genutzt als Beispiel, wie man eine Hauptfigur, weil es ja auch eine weibliche Hauptfigur in einem Actionfilm, es gab es damals halt nicht so viel. Es geht dann viel auch um den Male Gaze in diesem Film und tatsächlich auch so Misogynie. Nicht nur einfach auf der Straße, ne? Wie haben Frauen generell in dieser Zeit leben müssen, sondern natürlich auch in diesem Berufsumfeld, gerade der Polizistin. Und das wird nochmal anders aufgearbeitet. Viele Leute sagen ja, sagen immer Ripley oder Sarah Connor, das sind die beiden großen Frauen, wenn es um Feminismus geht. Aber es ist nicht wahr. Ne? Es geht gerade, wenn Frauen inszenieren, haben die natürlich nochmal einen anderen Blick, weil sie eine andere Erfahrung haben. Man hat Catherine Bigelow das immer so ein bisschen abgesprochen, weil sie eben Filme gemacht hat. Aber sie hat immer erzählt, als die gefragt wurde, warum sie Filme dreht, wie Gefährliche Brandung, also actionorientierte Filme, Science-Fiction-Filme, Horrorfilme, was man eigentlich so nicht kannte, weil Frauen haben ja keine Chancen bekommen. Und sie meinte, weil das die Filme sind, die sie sehen will. Warum sollte sie sie nicht machen? Sie ist halt nicht Jane Campion, die eine zärtliche Liebesgeschichten erzählen, wie in Das Piano oder andere Sachen. Nur weil du eine Frau bist, musst du ja nicht automatisch Frauen, also ne, als Frauenkino deklariertes Kino bedienen. Und das hat mich immer fasziniert an der. Das mochte ich total, dass sie gesagt hat, ich liebe solche Filme, also mache ich solche Filme. Aber ich habe trotzdem noch meinen weiblichen Blick darauf, auf die Figuren, auf die Geschichten. Hat selber auch mal so diesen Female Gaze in Gefährliche Brandung, muss man ganz ehrlich sagen, hat sie sich die damals beiden schönsten Männer Hollywoods, nämlich Patrick Swayze und Keanu Reeves, reingecastet, die dann beide die meiste Zeit ohne T-Shirt durch die Gegend rennen. Und das darf man sich auch mal gönnen, wie ich finde. Du hast ihn nicht gesehen?
Ich habe das alles nicht gesehen. Das ist das Problem.
Ach so.
Für mich ist Catherine Bigelow, ich habe erst dann Hurt Locker, Zero Dark Thirty, Detroit und jetzt House of Dynamite gesehen.
Dann lass mich Werbung machen an dieser Stelle.
Ja, ich weiß.
Guckt euch auf jeden Fall Near Dark an. Guckt, also Gefährliche Brandung ist ein All-Time-Classic für mich. Das ist meine Liste der 70
Point Break gelandet.
Point Break.
Ganz oft.
Falls ihr The Fast and the Furious gesehen habt, dann werdet ihr da denken so, hä, das ist ja dieselbe Geschichte. Die haben einfach, Fast and the Furious ist dieselbe Geschichte. Das ist exakt dasselbe. Also ein Polizist schleust sich irgendwo ein, verliebt sich dann in die Schwester des Anführers der Bande, ist crazy. Wirklich exakt dasselbe. Nur halt im Surfermilieu und so gut gespielt, so gut gefilmt auch. Also den kann ich nur empfehlen und der ist auch der erfolgreichste Film ihrer Karriere gewesen, muss man sagen. Und dann hat sie mit Strange Days 1995 einen Science-Fiction-Film gemacht. Den hast du auch nicht gesehen, ne? Ja, Ralph Fiennes spielt da jemanden, spielt so ein bisschen, ist ja 95 rausgekommen und der spielt in der weit entfernten Zukunft von 1999, wo sie...
Ist Millennium Bug oder was das Thema?
Es geht so ein bisschen, es spielt tatsächlich in der Silvesternacht, es geht da um auch so diese Angst vor, mit dem Millenniumswechsel kam ja auch so ein bisschen, wie wird die Zukunft aussehen? Und sie hatte so ein bisschen in diese Richtung auch schon gedacht, das Drehbuch ist echt nicht unclever, es geht nämlich darum, dass eine Technologie erfunden wurde, die ermöglicht, deine Erfahrungen und Erinnerungen zu speichern auf so einer Mini-Kassette. Das nennt man dann Clips und Ralph Fiennes spielt wie so eine Art Drogendealer. Der dealt mit Clips, also was dann in dieser Zeit tatsächlich total durch die Decke geht, ist, wenn du Leute, die Sex mit Frauen haben, nehmen das auf.
Das so sehen,
und du kannst es quasi nachempfinden. Was auch total durch die Decke geht, sind Junkies, die sich Drogen spritzen. Und du kannst diesen Drogentrip nachempfinden, ohne süchtig zu werden. Ja. Was die Leute dann nicht merken, ist, in diesem Film ist Teil der Handlung, dass du nach diesen Clips dann süchtig wirst. Du spritzt dir die Droge nicht mehr, das heißt, dein Körper wird nicht, aber es gibt dann Leute, die nur noch irgendwelche diese Headsets aufhaben. Und Teil der Geschichte ist dann, und das ist echt clever gemacht, dass es Morde gibt. Es gibt dann ein ganzes Geschäft mit Leuten, die umgebracht werden, damit du quasi erlebst, wie es ist, getötet zu werden. Total kranker Shit und es ist echt
total spannend. Das kann man heute wieder genauso
voll bringen. Dieser Film war seiner Zeit voraus und hat 40 Millionen Dollar gekostet und wie das mit Filmen ist, die ihrer Zeit voraus sind, er ist natürlich ein totaler Misserfolg gewesen, hat nur 8 Millionen Dollar eingespielt. Man muss immer froh sein, dass so viel...
Wahrscheinlich mit der Aussage super unrealistisch.
Ja, und heute denkst du so, nicht so. Also vor allen Dingen, ein paar Jahre später kam dann mit Matrix ein Film, der als großer Vorreiter auch dieser Cyberpunk-Bewegung gilt. Denn auch der hier hat so Cyberpunk-Einflüsse. Man muss bei Catherine Bigelow sagen, die hat jahrelang versucht, alle möglichen Bücher und Vorlagen von William Gibson. Kenner wissen, dass das einer so der Mitbegründer des Cyberpunk ist. Der hat ja Neuromancer geschrieben, ein ganz wichtiges Buch für die Cyberpunk-Bewegung. Und sie ist großer Fan von Gibson und des Cyberpunk-Mythos gewesen. Deswegen hat sie sich dessen immer angenommen. Aber nachdem Strange Days dann so sehr an der Kinokasse gefloppt ist und weil sie eben eine Frau war, muss man sagen, danach hat sie echt einen schweren Stand in Hollywood gehabt. Vielleicht auch so ein bisschen, ich glaube auch ein Knick im Ego, weil das hat sie hinterher auch mal gesagt, sehr an ihr genagt hat. Und dann hat sie 5 Jahre keinen Film mehr gemacht. Und kam dann, ich glaube 2000 war das, mit einem Film, den ich nicht gesehen habe, Das Gewicht des Wassers, ist ein Thriller, den sie, glaube ich, in Kanada gedreht hat, habe ich ehrlich gesagt erst jetzt gelesen, auch bei der Recherche, und 2002 kam noch K-19, Showdown in der Tiefe, da geht es um so ein russisches Atom-U-Boot, wo Harrison Ford die Hauptrolle spielt, den habe ich damals gesehen. Und musste jetzt bei Wikipedia nochmal nachlesen, worum es geht. So sehr habe ich mir das gemerkt. Das waren 2 Filme, da ist sie kritisch und auch an den Kinokassen total an die Wand gelaufen und hat dann wieder Pause gemacht bis 2010. Und dann kam ein Film, den hast dann auch du endlich gesehen.
Tatsächlich ist sie für mich dann erst so wirklich auf der Leinwand aufgetaucht. Natürlich auch erst, weil ich dann so das gemacht habe, was ich jetzt mache. Damals in einer Zeit, wo ich eigentlich dann auch noch Schauspieler war. Und The Hurt Locker gilt auch. Ich hatte mal 2 Nachbarn, die waren beide Polizisten bei der Bundespolizei. Der eine war beim Sprengmittelbeseitigungsdienst. Und zwar immer bei manipulierten Zündern. Das heißt nicht, wenn du jetzt irgendwie einen Blindgänger gefunden hast, wurde der gerufen und seine Truppe, sondern überall, wo manipuliert wurde, wo Sprengsätze existierten. Dann hat man gesagt, Robert, wenn du wüsstest, wie oft wir ausrücken, dann würdest du nicht mehr Zug fahren, hat er gesagt.
Ja.
Richtig krass, ja, richtig krass. Und hat natürlich nie Geschichten erzählt, so,
ja.
Hat aber auch über den fatalen Zustand teilweise der Technik, dass sie ihre Sprengroboter zum Beispiel haben, die schickst du, damit die ja dann so einen Sprengsatz auslösen können. Das sieht man ja auch in The Hurt Locker. Aber dass die in Deutschland so schlechte Antennen haben, dass wenn da Bäume in der Nähe stehen, die halt nicht weit genug reichen, um auch, dass du in die außerhalb der Evakuierungszone bist. Richtig traurig. Naja, long story short, der hat immer gesagt, wenn ich gefragt habe, Lieblingsfilm.
Ich glaube, es gibt es in jedem einzelnen Bereich. Ich habe einen sehr nahen Bekannten, der bei der Bahn gearbeitet hat. Und was der mir erzählt seit 20 Jahren über den Zustand der Bahn, wo er meint, das wird irgendwann so richtig krass, wird's da mal knallen. Und ich glaube, es gibt in vielen Bereichen Leute, die solche Geschichten zu erzählen haben, wo die Angst und Bange werden würde. Aber sorry, dass ich abgehört.
Wann immer wenn ich mit ihm geredet habe und ihn gefragt habe, was ist dein Lieblingsfilm? Wie aus der Pistole The Hurt Locker. Immer The Hurt Locker gesagt, es ist genau so. Vielleicht auch, weil es ein bisschen noch heroisiert sein mag, aber diese Geschichte rund um eben Bombenentschärfer im Irak.
Ja.
Ne, also wo dann wirklich einfach, es ist ja dieses typische Bild, was man früher schon hatte. Ne, im Action-Genre oder im Action-Film ist ja immer dieses, schon als Kind wusste ich, roter Draht, blauer Draht, so ungefähr. Du warst ja immer schon so, und dann geht die Uhr runter auf so eine Sekunde und bleibt stehen. So, aber da nun im realistischen Umfeld, wie läuft das eigentlich ab? Diese Entschärfung, auch diese Anzüge, die du dann trägst, mit denen du selbst bei einer Explosion was vielleicht auch noch überleben kannst. Und im Grunde geht es genau darum, da vorgeschickt zu werden. Egal was passiert, stehst du dann vor diesem Sprengkörper alleine. So, und dann steht dein Leben auf dem Spiel.
Und es geht auch irgendwie so ein bisschen um, ich weiß nicht, ob es Sucht war, aber ich erinnere mich nur noch so fragmentarisch daran. Aber was ich noch weiß, ist, dass Jeremy Renner doch so eine Figur ist, der will sich richtig dem möglichen Tod aus, das Adrenalin-Junkie, ja.
Naja, wie fühlt sich das Leben an, ne? Wenn du dann erstmal, das sagen ja auch Leute, die auf dem Motorrad steigen, ne? Wie die dann, weiß ich nicht, dann, wie sich das anfühlt, dass es nichts Vergleichbares gibt, ne? Wenn du erstmal, ich glaube auch diese Mountainbiker, die erstmal loslegen und irgendwelche Serpentinen, irgendwelche Hänge so runter, naja, da fühlt sich das Leben anders an. Es bleibt immer wieder Edward Norton aus Fight Club. Wenn du erstmal einen halben Liter von deinem eigenen Blut geschluckt hast, dann fragst du dich, was du sonst eigentlich noch aushältst. Das ist irgendwie, was hinter dem Satz, finde ich.
Ja.
Ja, The Hurt Locker ist dann quasi der Durchbruch, was so die Anerkennung angeht.
Genau, da wird sie wird auf der Bühne ausgezeichnet mit dem Oscar als erste Frau, die den Regie-Oscar bekommt, besiegt dann ihren Ex-Mann. Und das sage ich jetzt nur, weil ich einen lustigen Clip gefunden habe. 2013 ist sie nochmal nominiert, zumindest für, ich weiß jetzt nicht, ob sie es auch für den Oscar war, aber zumindest für den Golden Globes, glaube mit ihrem nächsten Film, weil so 2012 mit K-19 Showdown in der Tiefe fängt das bei ihr an, dass sie sich nicht mehr so sehr interessiert für Science Fiction, für Fantasiegeschichten oder für Fiktives, sondern für tatsächliche Geschichten und für sowas wie jetzt, also in Zero Dark Thirty, das war dann ihr nächster Film.
Ihr Stil wird auch so pseudodokumentarisch. Ja,
genau. Die Bilder werden kühler auch, ne? Also wenn du dir die Gefährliche Brandung anguckst und dann Zero Dark Thirty dagegen hältst, das ist nochmal ein ganz anderes Bild. Da war sie für den Golden Globe nominiert und da gibt's von Amy Poehler und Tina Fey eine sehr, sehr schöne Moderation und ein Gag, da sind die Leute ins Staunen gekommen. Ich mach dir den mal ganz kurz an, wir können den hinterher einspielen.
It was a great year for film, women in film, Catherine Bigelow nominated tonight. I haven't really been following the controversy over Zero Dark Thirty, but when it comes to torture, I trust the lady who spent 3 years married to James Cameron.
Ganz böser Gag.
Aber die Globes sind auch bekannt dafür.
Ja,
ne?
Muss ich gut lachen.
Gibt es da einen Kern?
Ich habe extra geguckt, weil ich wissen wollte, ne, also ich meine, Ex-Eheleute, die wenigsten davon verstehen sich noch besonders gut. Sie haben, glaube ich, auch keine Kinder zusammen, aber ich hatte Interviews gefunden mit Cameron, der erzählte, dass er in dem Jahr, wo er nominiert für Avatar, meinte er hat mit Catherine im Mai gesprochen, als der Film noch gar nicht gezeigt wurde im Jahr davor, und hat zu ihr gesagt, Catherine, das ist dein Jahr. Und da wusste er noch gar nicht, dass die beiden bei den Oscars gegeneinander antreten werden. Auch er war ja nominiert für die beste Regie. Und sie haben also wohl Kontakt gehabt. Ob sie den noch haben, das weiß ich nicht. Ob James Cameron ihr einfach schreibt per WhatsApp und sie dann nie antwortet, weil sie sagt, was willst du Spinner? Das kann ich natürlich auch nicht sagen, weil ich habe nichts gefunden, wo sie darüber redet.
Okay.
Aber ich hoffe einfach mal, dass die so ein Verhältnis haben, wo sie sich immer noch so Props schreiben. Und was man ja sagen muss, Sie haben sich 91 scheiden lassen und Strange Days kam ja 95 raus und da hat er das Drehbuch beigesteuert. Gut, das kannst du vorher geschrieben haben, aber er hat den Film auch produziert. Und du produzierst nicht einen Film im Jahr 1994, wenn du seit 3 Jahren geschieden bist, wenn du dich hasst.
Mich wirkt er eigentlich auch in meinen Interviews relativ ausgeglichen, wie so ein Arbeitstier.
Nee, der soll ein Tyrann sein, ja, am Set. So? Ja, ja, der ist ein schwieriger Mann. Aber ob er das in einem Eheverhältnis ist.
Was für einen Scheiß ich denn einfach hier erzähle?
Nee, aber das weiß man über den.
Sensationell daneben.
Das sagt man auch über den. Und ich finde aber, der ist ein Charaktertyp und der ist es auch, weil er es sich erlauben kann, weil er meistens am Set, das sagen ja alle über ihn, der ist, der die meiste Ahnung hat und hat halt keinen Bock auf Bullshit.
Auf die Top 5 erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Cameron.
Ich finde ja auch die beiden, also ich hatte dann geguckt und ich dachte, es ist überraschend, dass die beiden erst so spät zusammengefunden haben, weil Near Dark wirkt schon sehr, sehr wie ein Film, auch vom Look her und weil da der halbe Cast aus Aliens drin zu finden ist. Also es wirkte auch da schon so auf mich, als hätten die sich vorher gekannt. Die beiden haben vom visuellen Stil her, auch weil Catherine Bigelow eine gewesen ist, die auch anders als Cameron, der gerade Visual Effects waren so sein Thema, aber Catherine Bigelow hat immer mit der Kamera gespielt. Also in Gefährliche Brandung hat sie im Grunde den POV-Shot oder die Steadicam hat sie revolutioniert. Also wie da so die Fluchtsequenzen inszeniert wurden, das haben sich ganz, ganz viele Filme bei ihr abgeguckt.
Sie musste vielleicht auch lernen, mit weniger Budget und weniger Mitteln eben diese Dringlichkeit und diese Spannung zu erzeugen. Ne? Also geboren aus einer gewissen Not heraus. Das ist was anderes, wenn du Terminator oder Alien gemacht hast und dann hast du einfach einen anderen Freifahrtschein vielleicht.
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, ich glaube, als Künstlerin, weil sie war ja Malerin und hat sich viel, ich glaube, mit allen Facetten der Kunst auseinandergesetzt, hat die, glaube ich, einfach ein gutes Auge dafür, wie man auch den Blick des Betrachters lenkt. Also sie hat zum Beispiel gesagt hinterher, dass sie diese Verfolgungssequenzen, die hat sie, das merkt man, wenn man sich Gefährliche Brandung anguckt, das erinnert, als wenn du in einem dieser Fahrgeschäfte in Disneyland sitzt. In Disneyland ist es doch so, dass du reingefahren...
Ich war noch nie in Disneyland.
Du warst noch nie in Disneyland? Och, Robert, Mann.
Da kommt wieder meine zu wenig Liebe.
Lass uns das...
auf mein Geld verlangen.
Ich bin auch als Erwachsener erst so.
Ich mache das mit meiner Tochter, wenn sie 6 oder 7 ist, gibt es 2 Punkte. Einmal Disneyland und dann wenn sie 11 wird, geht's in diesen neuen Freizeitpark, der von London entsteht, von Universal, der größte Freizeitpark Europas.
Wollen wir da bitte gemeinsam hin?
11, jeder kann schon sparen, der möchte, weil es wird teuer, glaube ich. Das wäre dann 2035, damit sie mit 11 in Hogwarts ist.
Ja, ich möchte gerne eine Special-Podcast-Aufnahme, wir beide in Disneyland. Da gibt es ja so Fahrgeschäfte, wie zum Beispiel zu Pirates of the Caribbean oder Haunted Mansion. Und was diese Fahrgeschäfte machen, ist, dass da ganz viel passiert. Animatronische Figuren und die fahren dann so gleich, ist einerseits so wie so eine Loopingbahn, aber die lenken auch deinen Blick. Das heißt, dann gehen diese Fahrgeschäfte, neigen sich nach vorne, nach unten, nach hinten, um dir quasi in dem Moment, wo du Aufmerksamkeit irgendwo hinrichten sollst, das zu tun. Und das macht Catherine Bigelow in den Szenen auch. Und sie meint, da hat sie sich inspirieren lassen. Und ich finde, das kriegst du hin, wenn du einfach jahrzehntelang lernst. Und sie hat, wie gesagt, sich 20 Jahre mit Kunst beschäftigt, den Blick des Betrachters zu lenken. Ja, danach kamen dann so Filme. Sie ist eine Frau der großen Pausen. Sie wurde auch jetzt wieder bei der PR gefragt zu House of Dynamite. Warum macht sie denn so lange Pausen? Weil sie hatte dann nur noch Detroit gemacht. Ich glaube, der kam 2017 in die Kinos.
Der war auch nicht erfolgreich.
War aber gut, ich mochte den auch.
Ja, das waren die Aufstände um, ich glaube, 1967 in Detroit gewesen.
Irgendwie sowas.
Mit John Boyega.
Ja.
Will Poulter, glaube ich, war das auch noch.
Ja, genau.
Ja, na, und dann wie sie sich auch da verschanzen in den Vierteln. Ne?
Genau.
War das nicht so ein bisschen parallel zu George Floyd? Ah, nee, George Floyd war nicht 2017, war später, ne?
Ja.
Aber es gab irgendwie, als der rauskam, auch was, wo ich dann mal sagte, oh, das fühlt sich gerade wieder sehr aktuell an.
Rodney King ist, glaube ich, auch so eine Sache.
So.
Das hat ja auch in Strange Days, hat sie das auch so ein bisschen mitverarbeitet. Und dann hat sie jetzt House of Dynamite gemacht und sie meinte wohl, dass sie wenige Stoffe hat, die sie wirklich interessieren. Also es muss bei ihr Klick machen. Sie will, dass das Thema sie interessiert und das scheint jetzt bei House of Dynamite scheint das wieder gewesen zu sein. Aber ich habe auch, es gibt bei Wikipedia, im englischen Wikipedia zumindest, eine eigene Liste mit Filmen, die sie nicht gemacht hat und die ist endlos lang. Das beginnt bei X-Men. Ihr wurde damals 89 X-Men der Film angeboten. Cameron sollte ja auch den Spider-Man-Film mal machen, wenn du dich entsinnst.
Mhm.
Und es gibt, wie gesagt, eine Liste, die ist richtig lang, wo alle möglichen Projekte, unter anderem wurde ihr Tomb Raider angeboten, auch Planet der Affen, wie Dennis Gansel sollte es machen. Und es wurde auch ihr angeboten. Sie sollte eine Serie über die Taliban machen. Es gab eine Mogadischu-Serie, die sie machen sollte. Zwei Filme, die sie umsetzen sollte zu Geschichten von William Gibson. Da ist ganz, ganz vieles nicht passiert. Filme, die dann hinterher von anderen gemacht wurden, zum Beispiel Paycheck oder Triple Frontier. Deswegen, ich glaube, die hat auch ganz viel in Vorproduktion oder in Meetings gesessen, wo es darum ging, was man noch umsetzen könnte. Und vieles hat sich nicht umsetzen lassen. Ob es damit zu tun hatte, dass sie sich dann nicht dafür interessiert hat oder dass dann die Finanzierung auseinandergefallen ist oder dass es halt wirklich eben auch gar nicht so einfach ist für eine Frau, die nicht auch im Indie-Kino, weil sie ist ja, wenn du im Action-Kino oder in diesem großen Spektakel-Kino operierst, dann operierst du nicht mit dem Budget, das eine Jane Campion für ihre kleinen zärtlichen Dramen hat, also mit, was weiß ich, $3 Millionen, sondern hast halt eben wie bei Strange Days mit 40 Millionen. Und da ist halt die Frage, wie sehr war Hollywood in den 90ern schon so weit, dass sie das weiblichen Regisseurinnen gegeben haben? Mittlerweile haben sich die Zeiten da ja zumindest annähernd geändert, weil man dann sagt so, oh, Patty Jenkins hat mal ein Drama gedreht, lass die mal mit Wonder Woman beauftragen. Oder oh, Chloe Zhao hat einen Oscar für Nomadland bekommen, dann darf die jetzt als nächstes Eternals machen und wir geben ihr ein großes Budget. Aber das hat, glaube ich, weniger damit zu tun, dass man ihr als Regisseurin dann großartig vertraut, sondern ich habe immer das Gefühl, dass Marvel irgendwie den Nächsten sucht, der irgendwie schon mal eine Kamera in der Hand hatte.
War das Eternals? War das nicht The Marvels?
Chloe Zhao hat Eternals
okay,
gemacht.
Okay, dann nicht.
The Marvels war wieder jemand anders. Das war, oh, da habe ich den Namen jetzt vergessen.
So, Leute.
Ja.
Für diese Woche?
Du guckst bitte Gefährliche Brandung und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, holt den nach. Und dann
ja, ich muss jetzt viel. Ich muss Schabos gucken, will Boots gucken.
Ja.
Bin morgen bei so einem ARD-Ding.
Ja.
Ja. Es gibt genug zu tun, zu schauen.
Ja.
Irgendwann.
Gut.
So, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.